Ohoho, der Nikolaus ist zu Gast. Haha. Und das kurz bevor der Frühling anfährt. Ja, mal sehen, was es damit auf sich hat.
Wenn du Schalker bist, weil diese Liebe niemals endet. Wenn Schalke Content für dich wichtig ist, ist deine Suche hier beendet. Hier ist der Podcast, der genau zu dir passt. Hört zu, wenn ihr Schalker seid. Hier ist der Knappencast, Knappencast.
Glück auf an alle königsblauen Kuschelkinder da draußen. Mein Name ist Marco, ihr hört den Knappencast und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bin nicht alleine. Zum einen an meiner Seite Christine. Glück auf, meine Liebe.
Glück auf, lieber Marco.
Ja, und die Buschwindröschen, die Sternenblumen. Gestern habe ich sogar schon die ersten Knospen sich öffnen gesehen von Mandelbäumen, die hier im Süden bei uns stehen. Und trotzdem habe ich eben den Nikolaus angekündigt, da du den Gast mitgebracht hast, würde ich dich bitten, ihn kurz vorzustellen.
Ja, ihr Lieben, wir haben das große Vergnügen, heute Carsten Kulawik zu Gast zu haben, der ein großartiges Buch über Rudi Assauer geschrieben hat. Damit werden wir uns natürlich im Laufe der Sendung noch ganz intensiv beschäftigen. Aber jetzt erstmal Glück auf und hallo, lieber Carsten, nach Berlin.
Glück auf, liebe Christine, Glück auf, Marco. Ich freue mich sehr über eure Einladung. Danke für dieses frühlingshafte Intro und für die tolle Begrüßung.
Ja, also das wäre jetzt auch direkt sofort meine erste Frage. Mich wundert, wir können ja gleich drauf kommen, warum das vielleicht so ist. Weil heute ist ja von jedem ein Wikipedia-Eintrag, aber von dir habe ich tatsächlich keinen gefunden und ich wollte halt einfach so ein bisschen deine Basic-Daten wissen, aber ich hoffe, das war richtig. Also auf einer Seite habe ich zumindest so halb gefunden, dass dein Geburtstag, wir sagen das ja natürlich nicht, der 6. Dezember ist. Das ist doch richtig, oder? Habe ich das Richtige gefunden?
Du darfst das ja auch nennen. Ja, 1991.
Deins kann man ja noch nennen, ja klar.
Nikolaus Kind ist 100% richtig und ich bin meinen Eltern bis heute dankbar, dass ich nicht Nikolaus heiße. Ich bin mit meinem Namen schon sehr zufrieden.
Nico wäre ja auch noch möglich gewesen, ne?
Das wäre okay gewesen, ja. So wie Nico van Kerkhoven oder so.
Ein Nikolaus Kind. Sehr schön. Okay, und ein ganz junges Kind aus unserer Sicht noch und trotzdem schon sehr, sehr viel erlebt in seinem Leben. Und erreicht. Und wie Christine das schon gesagt hat, da gibt es natürlich auch ein Buch, aber wir haben noch ganz viele andere spannende Sachen zu besprechen. Das machen wir in unserem sogenannten Mitfiel-Thema, also wenn es dann um Carsten geht. Und ja, vorher gehen wir gemeinsam durch die Aktualität. Und das Erste, was wir haben, ist ein Spiel am Wochenende. Wir haben ja hier den Jingle Wahnsinn der Woche. Und ich überlege immer, ob das wirklich sinnvoll ist, den zu spielen, wenn aber eigentlich gar nichts Wahnsinniges dabei war. Doch, das Tor war wahnsinnig schön. Also spiele ich den Jingle und dann reden wir über das Spiel. Jetzt.
Wahnsinn der Woche!
So, Carsten, fangen wir mit dir an. Doppelte Frage. Als erstes vielleicht mal, was bist denn du für ein Gucker oder Konsument? Klar, wenn du ins Stadion kannst oder wie oft bist du da? Oder aber wenn du es eben nicht kannst, legst du dich gemütlich auf die Couch, machst das alleine, willst deine Ruhe haben, gehst in eine Kneipe mit Freunden. Ich glaube, jetzt warst du sowieso unterwegs. Aber erzähl mal, wie du sonst so ein Konsument bist von Schalke-Spielen und wie hast du jetzt das Spiel am Wochenende verfolgt?
Ja, es ist tatsächlich eine Mischung aus allem, was du gerade so gesagt hast. Also ich bin natürlich, wenn es geht, live vor Ort. Durch den Umzug nach Berlin 2023 sind natürlich die Besuche etwas weniger geworden und meine Glückssträhne so ein bisschen gerissen. Wenn ich vor Ort bin, hat es jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Auswärts sieht's anders aus. Ich habe schon Schalke Auswärtssiege dann live gesehen, hier gegen Hertha vor einem Jahr ungefähr. Also ich bin schon gerne vor Ort. Ich bin auch gerne mit Freunden unterwegs. Es gibt auch ganz viele Fußballkneipen hier in Berlin. Und es gibt zum Glück auch eine große Schalke-Crowd hier in Berlin. Auch in meinem Kollegenkreis auf der Arbeit gibt es sogar mehrere Schalker. Also deutlich mehr Schalker als BVB-Anhänger oder Bayern-Fans. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und es darf aber auch mal die Couch sein oder wie jetzt am Samstag. Ich war die letzten Tage in Wien und bin leider während des Spiels zurückgeflogen. 21 Uhr ging der Flug. Also ich habe die Anfangsphase gesehen und dann nach der Landung die Schlussphase. Ich habe beide Tore nicht gesehen, natürlich in den Highlights, aber ich habe jetzt nicht ganz so viel verfolgt. Natürlich im Nachhinein mir alles angesehen und bin auf jeden Fall up to date. Aber das war jetzt auch mal ein anderes Erlebnis, wenn man dann aus dem Flieger kommt, den Flugmodus ausschaltet und denkt, ach, wie steht's denn jetzt bei Schalke?
Ja.
Ja, Christine, dann mir ging es ein bisschen ähnlich wie Carsten. Also ich konnte die erste Halbzeit nicht sehen, habe pünktlich zur zweiten angemacht. Die habe ich dann geguckt, allein und in Ruhe und Aufregung vom Fernseher. Dann bist du doch erstmal die Einzige von uns dreien, nehme ich mal an, die das Spiel komplett in Farbe und voller Länge gesehen hat. Und erzähl uns doch mal deine Eindrücke vom Spiel.
Natürlich habe ich das Spiel in voller Länge gesehen, denn ich habe ja die Nachfühlzeit gemacht.
Ach, stimmt.
Ja, da war doch was. Ja. Insofern habe ich auch alle Tore und Nicht-Tore, was ja bei dem Spiel durchaus auch entscheidend ist, gesehen. Ja, und habe auch gelitten, durchaus, im Spiel. Du hattest vor ein paar Wochen gesagt, es ist immer anders, das zu sehen und zu kommentieren, weil du dann viel mehr wahrnimmst. Und ich habe bei mir selber viel Ungeduld wahrgenommen, weil ich das nicht fassen konnte, wie viele Torschüsse wir hatten und dass einfach kein Ball reingegangen ist.
Das war so deine Zusammenfassung. Wir hatten viele Torchancen, keiner ist reingegangen. Also ich fand jetzt in der zweiten Halbzeit habe ich jetzt nicht mehr so viele gesehen. Die müssen dann auch wohl sehr viele in der ersten Halbzeit gewesen sein. Mhm. Also, kurze Zusammenfassung. Wir waren überlegen und haben unsere Chance nicht gemacht, waren also nicht effizient.
Richtig.
Okay. Carsten, was würdest du sagen, nachdem du die Highlights gesehen hast und ja eben auch ein bisschen noch so live mitbekommen, wie ist deine Gefühlslage nach dem Spiel? War Erster gegen Letzter, wir haben unentschieden gespielt.
Das ist nämlich der Punkt. Ich fühle mit euch mit und auf den ersten Blick natürlich zu wenig, wenn du als Tabellenführer gegen den Tabellenletzten spielst. Vor allem mit der Freundschaft zum FCN müssen wir eigentlich gegen Fürth gewinnen. Aber es hat am Ende nicht gereicht. Das 0-2 wurde ja zum Glück aberkannt. Ich finde, vielleicht hätten wir auch mit dem Foul an Ljubicic auch einen Elfmeter kriegen können. Wer weiß, wie das dann ausgegangen wäre. Also am Ende muss ich sagen, schon einen Punkt gerettet. Tabellenführung gehalten, 47 Punkte auf dem Tapet. Aber es wird noch eine verdammt lange und schwere Rückrunde werden. Und man muss auch dazu sagen, auch auf dem Papier sah es anders aus. Es gibt keine leichten Gegner und wir müssen jedes Spiel aufs Neue das Beste geben.
Das hört sich fast an, als wärst du im Fernsehen, Carsten, so wie du das gesagt hast.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, das stimmt natürlich. Was mir noch eingefallen ist, ist natürlich das Drama überhaupt um die Entstehung des 1-0. Die Fürther rennen gefühlt das erste Mal aufs Tor zu. Und ich dachte noch, während ich sprach, was macht Kuhutschei da genau? Und dann eigentlich auch schon, warum ist der Ball jetzt drin? Und ich kriegte dann sofort eine Nachricht, wo nur drin stand in Großbuchstaben, was ist mit Katic? Ja, gar nichts war da. Das war ein bisschen ungewöhnlich, dass er da oder beide oder eigentlich alle in der Abwehr so neben sich standen, weil das führt schon das ein oder andere Mal gefährlich aufs Tor zurennen kann, haben ja auch die letzten Spiele gezeigt, die Fürth gespielt hat und die auch Tore schießen können und besser sind vielleicht als in der Hinrunde, dass das so sich entwickelt hat, war schon übel.
Was sicherlich ja auch damit zu tun hat, dass man im Winter von einer Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt hat. Jetzt ist natürlich Miron Muslic gezwungen zu reagieren. Katic hat die fünfte Gelbe gesehen, ist also jetzt gegen Bielefeld nicht dabei. Das heißt, er muss ohnehin umbauen und dann Mercan Ayhan aufstellen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das dann generell weitergeht, ob dann doch wieder dieses Modell Dreierkette gewählt wird, weil das natürlich auch ein System ist, in dem Katic viel besser gewesen ist. Er ist jetzt eben nicht so schnell, er kann in der Viererkette auch nicht so sein Kopfballspiel zeigen. Also ich glaube, dass da vielleicht so ein bisschen Luft nach oben ist. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich glaube, ihr habt es ja auch gesagt, dieses Defensivverhalten ist schon speziell in diesem Jahr. Ich habe nochmal nachgesehen, wir haben in den ersten 5 Spielen schon so viele Gegentore bekommen, wie in den ersten 18 Spielen. 10 Stück. Mhm. Und das darf natürlich nicht sein. Und trotzdem sind wir nach wie vor Erster, was sicherlich hier und da auch den anderen Teams da oben geschuldet ist, die auch mal Punkte haben liegen lassen.
Ja.
Nochmal Verfestigung der These von mir der letzten 3 Wochen. Mehr der psychologische Aspekt oder so der gesamtheitliche. Man kann nicht alles haben. Und wenn wir einfach jetzt mehr Energie auf die Offensive richten, das sieht man ja wieder. Das habe ich ja am Ende noch gesehen, diese Expected Goals. Ich weiß jetzt nicht auf den Punkt genau, aber ungefähr 2,6 zu 0,6. Ja, für uns war es. Mhm. Und dass da einfach hinten ein bisschen was verloren geht. Und zweitens, was jetzt eben auch in dem Spiel wohl so war, wie du das ja auch gesagt hast, Christine, dass wir also eben sehr ineffizient waren, dass wir so viele Chancen hatten, aber nur wenig draus gemacht haben. Auch da so ein bisschen mein Gespür, kann das sein? Frage an euch. Wenn ich, warum auch immer, merke in der Hinrunde, boah, ich muss mir jede Chance hart erarbeiten und ich habe 3 pro Spiel, dann bin ich so fokussiert und brenne so und dann weiß ich, dass eine von den 3 sitzt. Wenn ich aber weiß, da ist der Dzeko, da ist der Ušić und oh komm, wir haben immer hier 7-8 Chancen pro Spiel, oh, vielleicht fehlt mir dann 1-2% und ich bin nicht mehr ganz so mit dem Killerinstinkt unterwegs, weil ich ja weiß, ja, wir können ja nachlegen. Also so ein bisschen, finde ich, hat sich das verschoben. Hinrunde aus wenig, sehr viel gemacht. Hinten bombensicher. Jetzt Rückrunde aus viel, nicht mehr so viel machen, eher weniger machen und hinten nicht mehr ganz so sicher. Wäre für mich so aus mit einem ganzheitlichen Blick, ja, so eine logische Folge, die man irgendwie mitkauft, wenn man das System so umstellt und seinen ganzen Matchplan jetzt verändert. Wie seht ihr das?
Carsten?
Also ich muss sagen, was Schalke ausgezeichnet hat, ist natürlich diese sehr strukturierte Spielweise und eigentlich auch jetzt durch diese Wintertransfers, das war für mich gefühlt die beste Transferphase, die ich seit Jahren erlebt habe, wenn wir natürlich logisch an Edin Dzeko denken, unfassbar erfahrener Angreifer, ein Riesenname und der auch trotz seines Alters sofort eingeschlagen ist, an so vielen Toren beteiligt, die ganze Zeit Gefahr ausstrahlt, Dreh- und Angelpunkt vorne. Ljubicic, ihr habt es ja angedeutet am Anfang des Podcasts schon, Traumtor gegen Fürth, mindestens Tor des Spieltags. Und er weiß ja auch, wie man von der zweiten in die erste Liga aufsteigt. Hat er nämlich beim ersten FC Köln gezeigt, 24-25. Ušić finde ich auch sofort eine Bereicherung fürs Spiel. Auffällig, macht wirklich einen guten Eindruck. Und Jai als Linksverteidiger, muss ich auch sagen. Also das ist wirklich neu, dass dann die Neuzugänge sofort direkt funktionieren. Aber gleichzeitig ist natürlich immer sehr, sehr viel Platz. Das ist unglaublich, auch beim 0-1, wie viel Platz Fürth da insgesamt gehabt hat. Ja. Ich meine, Kevin Müller hat natürlich sich auch einen Rüffel eingefangen von Muslic nach dem Spiel, dass er sich eben auch nicht an den genauen Abstoßplan gehalten hat. Also wenn es sich hinten dann nochmal so richtig einruckelt, dann glaube ich, haben wir gute Chancen. Aber es darf einfach nicht so sein, dass man immer wieder auch vor allem Rückständen hinterherläuft. Und 5-3 gegen Magdeburg, ich meine, wenn es immer so ausgeht und man immer 2 Tore mehr schießt, okay. Aber ein paar weniger Gegentore wäre, glaube ich, auch schön und wäre für unsere Nerven so ein bisschen besser.
Oh ja.
Ja, und zweite These von mir, hast du gerade nochmal angesprochen. Ich hatte es letzte Woche schon beim Kommentar echt deutlich gesagt, mich super aufgeregt schon über den Torwart das letzte Mal und hatte dann aber so im Nachhinein klar, wenn man dann 5-3 gewinnt, ach ja, okay, da das dritte Tor, war der Abschluss nicht so gut und so, aber ich hatte da schon kein gutes Gefühl und fühle mich da jetzt sehr bestätigt. Also jetzt nochmal, komplett mitten in der Verlosung und auch sonst, die zweite Halbzeit habe ich ja nur gesehen. Ich fand es schon sehr unsicher am Fuß. Ja, also wenn sie dann mal zurückgespielt haben, sehr, sehr unsicher mit dem Fuß. Wenn dann lang weg oder war dann auch mal im Aus, nichts Kurzes. Ich freue mich, wenn Loris wieder im Tor ist. Sagen wir es mal so, klar, wir kennen uns Schalker nicht draufhauen und so, aber wir reden ja jetzt hier mal von außen erstmal drüber. Und da können wir mal zumindest sagen, dass das auf jeden Fall nicht die Qualität ist, die unsere Nummer 1 hat. dürfen wir das so sagen.
Ja, ich habe auch immer die letzten Wochen gesagt, wenn ich mit Freunden gesprochen habe, wir können nur beten, dass Loris Karius sich nicht verletzt. Unfassbar starker Keeper. Ich weiß gar nicht, wie jetzt aktuell die Situation ist mit seinen Rückenproblemen, ob er gegen Bielefeld wieder spielen kann, ob Müller weiter im Tor ist. Ich habe heute eine Schlagzeile gelesen, vielleicht habt ihr das auch gesehen, dass Nationaltrainer Nagelsmann die Tür aufgemacht hat, so ein Spalt zumindest für Karius, für die Weltmeisterschaft. Völlig berechtigt, das war, glaube ich, lange Zeit immer so ein Running Gag, wann Karius zur WM. Ja. Aber klar, bester Keeper der zweiten Liga, eigentlich wirklich folgerichtig und wirklich mit der Spielweise und mit der Art und Weise, was er da rausgefischt hat, wie viele Paraden er hingelegt hat und wie oft er wirklich auch für uns der Matchwinner gewesen ist mit seinen Aktionen und unglaublichen Reflexen. Also eigentlich wirklich nur die logische Konsequenz.
Ja. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz was zu dem Müller sagen, gerade zum letzten Spiel, denn da hat er etwas gemacht, was Karius nicht ganz so gut kann, ein Abwurf in den Lauf. Und das war was, was wir schon ganz lange nicht mehr gesehen haben, auch nicht von Karius, dass das Spiel in Fürth für Kevin Müller nicht so glücklich war, geschenkt, dass ich glaube aber, dass das durch die Unsicherheiten, die in da vorne einfach waren, dass es dem auch geschuldet ist, die noch neu in dem Team zu sein, nicht neu in der Rolle, aber neu in den Abläufen, da kam halt alles zusammen. Und dieser Rüffel, den er von Muslic direkt nach dem Spiel gekriegt hat, das fand ich schon bemerkenswert, dass er sich, also ich habe die dann noch gesehen, die direkt nach dem Spiel, das Interview mit Terodde, und da hat er ja ganz klar gesagt und sich, also für seine Verhältnisse ziemlich aufgeregt, wo er doch sonst immer auch besonnen durchaus reagiert, dass das falsch war. Das war falsch, dass der Abschlag nicht so erfolgt ist nach unserem Plan und das darf so nicht passieren.
Ja, das muss ich sagen, fand ich auch besonders deutlich, weil sonst ist ja Miron jemand, der wirklich immer vereint und jetzt das Kollektiv immer in den Vordergrund stellt. Und da muss ich sagen, ich habe es danach auch gesehen, es hat mich auch wirklich gewundert, dass er so explizit auch namentlich und eben als Fehler so hervorgehoben hat. Das hat mich schon sehr gewundert, weil er gleichzeitig auf der anderen Seite, wenn es um Edin Dzeko ging, immer gesagt hat, Edin Dzeko ist ein Spieler von 11, so, ne, und wollte eben nicht, dass ein Spieler im Fokus ist. Und jetzt hat das eben andersrum gemacht und auf diesen Fehler hingewiesen.
Zudem hat er Katic ja geschützt, weil der hat ja auch ganz klar einen Fehler gemacht, aber er hat da eben nicht gesagt, Nikola stand falsch oder irgendwas in der Art. Das war schon auffällig.
Sinne schärfen. Vielleicht können wir es einfach darunter zusammenfassen. Vielleicht weiß er, wen er wie anzupacken hat und so würde ich es jetzt einfach mal positiv schauend formulieren. Also mir hat er zumindest aus der Seele gesprochen. Ich kann mich dann ja auch schnell aufregen. Ich würde ganz gerne mal unseren beliebten E-Mail-Schreiber Kilo mit ins Boot nehmen. Der vielen Dank, knappencast@mail.de, eure E-Mail-Adresse zum Glück. Gleichzeitig auch die E-Mail-Adresse für PayPal, falls ihr Lust habt, uns was in den Hut zu werfen. Und da haben wir eine schöne gereimte E-Mail von Kilo bekommen, die ich gerade mal vorlese. Und die können wir ein bisschen mit einbauen in unsere Analyse vom Spiel. Gute Leistung ausgeblieben, leider nur ein Unentschieden. So ist der Betreff. Schönen Wochenanfang, liebe Knappencast-Gemeinde. Es gab leider nur einen Punkt, wie immer war es schwer in Fürth. Wo es für uns halt nicht so richtig funkt. Das Ausgleichstor war zwar fast allein die Reise wert, eines mehr davon und niemand hätte sich beschwert. Allerdings fand ich das Remis mehr als gerecht. Diesmal gingen wir mit stumpfen Waffen ins Gefecht. In der Vorwärtsbewegung viel zu fahrig und ungenau. Die Bälle waren viel zu schnell beim Gegner im Aufbau. Flanken viel zu flach vor des Gegners Tor gespielt, Chance nicht genutzt, sodass man nur ein Tor erzielt. Naja, wir können und müssen halt auch mal mit einem Pünktchen leben, da wir immer noch an der Tabellenspitze schweben. Die letzten Knappencast-Ausgabe war mal eine andere Sicht der Dinge, eine Musik, die ich so nicht kenne, die ich mir vielleicht mal später näher bringe. Allen eine schöne Woche, vielleicht lege ich die neue Platte irgendwann mal drauf aus dem Münsterland, schickt der Kilo ein königsblaues Vierfaches Glück auf. Vielen Dank, lieber Kilo. Schön zusammengefasst. Und
ein 0-4-faches Glück auf zurück.
Ja, Das unbedingt. Gibt's von uns jede Woche. Nimmt Bezug auf unsere letzte Ausgabe, wo Christine und ich nicht dabei waren, aber Jay mal einen, ich sag's mal in Kurzform, ein Schalke-Fan mit Metal in Metalhead-Kombo interviewt hat oder eine schöne Sendung gemacht hat. Und das könnt ihr euch natürlich noch anhören. Letzte Folge. So, jetzt sind wir wieder bei dieser Folge. Also, ja, ich finde, das hat das ja eigentlich auch wieder ganz gut zusammengefasst. Wir müssen jetzt damit leben. Gibt es denn sonst noch irgendwas zum Spiel? Ich habe hier, wie gesagt, noch so ein bisschen drumherum hier vom Westen. Da können wir jetzt gleich noch drauf eingehen. Aber gibt es sonst noch irgendwas konkret zum Spiel, was ihr noch habt?
Ich würde gern kurz darauf reagieren. Ich finde es auch sehr gut zusammengefasst. Ich muss aber so ein bisschen auf die Erwartungs- und Euphoriebremse drücken. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ansonsten mutet mich einfach weg. Ich finde, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Also wenn wir uns die letzten beiden Spielzeiten ansehen, fast der Abstieg in die dritte Liga. Das klingt jetzt so weit weg, als würden wir jetzt von der D-Mark reden, aber es ist wirklich wenige Monate erst her. Fast der Abstieg in die dritte Liga. Wir sind sehr gebeutelt gewesen. Und dass es dann so schnell an die Spitze geht, das war wirklich nicht abzusehen. Und das kann auch so sicherlich nicht geplant gewesen sein. Aber Miron Muslic hat Schalke wieder wach geküsst. Eine unglaubliche Ausstrahlung, ein Malocher, ein Kämpfer. Und ich finde, der passt einfach absolut zu Schalke. Wirklich ein Wahnsinnsgriff von Frank Baumann. Das hätte auch alles wirklich ganz anders ausgehen können. Da gehörte auch sicherlich sehr viel Mut dazu, eben so einen unbekannten Trainer zu verpflichten. Und vielleicht können wir da so langsam die Brücke schlagen zum Thema, was wir gleich irgendwann behandeln werden. Ähnlich mutig war ja auch die Entscheidung von Rudi Assauer, Huub Stevens zu holen aus Kerkrade. Mhm. Hat sich am Ende auch mehr als ausgezahlt. Ich will nicht vorweggreifen, aber so etwas würde ich mir auch wünschen, dass das vielleicht so schubweise die Richtung ist, in die wir gehen. Ich habe wirklich selten so einen sympathischen Chefcoach erlebt und dazu dieses Familiäre, was er ausstrahlt. Und dazu passt ja auch Edin Brate oder Nicola Brate, Kenan Abi und sowas. Das muss ich sagen, das ist auch eine neue Sprechweise, die kenne ich gar nicht von Schalke. Also das hätte ich von Karel Gerards, von Kees van Wonderen und wer alles die letzten Jahre da gewesen ist, wäre das doch unmöglich gewesen, oder?
Ja, absolut.
Total.
Ich sag mal so, ich glaube, worauf sich jetzt der Kilo bezieht oder was ich jetzt schon auch ein bisschen mitfühlen kann, da wir ja zumindest gesehen haben, wie es gehen kann. Wir sind ja jetzt am 24. Spieltag. Das heißt, wenn das jetzt das erste Spiel gewesen wäre der Saison, okay. Aber ich glaube, wir wissen ja schon auch, was wir so in der Hinrunde gesehen haben oder was die Mannschaft kann. Und dann entsteht ja automatisch auch so eine Erwartung aus dem empirischen Erleben heraus. Also, dass wir das zumindest schon gesehen haben. Aber ich glaube trotzdem, gilt für Kilo, gilt ja für uns alle auch. Das, was du sagst, Carsten, ist ja richtig, dass wir trotzdem innerlich natürlich den Ball flach halten und sehr demütig sind. Aber das ist gleichzeitig natürlich auch, man weiß ja, um was es geht. Also man hat ja wirklich die Möglichkeit, aufzusteigen. Man will sich gar nicht ausmalen, wie das wäre, noch ein Jahr in der zweiten Liga. Und ja, dass man da dann so leidenschaftlich mitfiebert und auch dann mit traurig ist, das kann ich auch irgendwie mitfühlen.
Ja, komplett richtig. Also will ich, wie gesagt, nicht in Abrede stellen. Im Gegenteil, ich bin auch ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. Also mir geht's genauso. Man weiß einfach, was möglich ist und was vielleicht, wenn wir hier und da ein paar Punkte mehr geholt hätten, noch mehr möglich gewesen wäre. Wir hätten vielleicht einen größeren Abstand an der Tabellenspitze haben können. Alles auf jeden Fall richtig. Und es sind, wie gesagt, noch ein paar Spiele. Und ich glaube, dass das große Ziel machbar ist und möglich ist, wenn man sich eben auf das besinnt und beruft, was man bisher so gezeigt hat.
Ja. Ja, pass auf, dann lass uns doch mal an der Stelle noch
Können wir kurz das Traumtor von Ljubicic noch würdigen, damit wir es nur noch mal erwähnt haben, was das für ein geiles Tor war?
Ja, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wir können es gerne noch mal erwähnen. Ja, es war ein schönes Tor.
Mir war das noch zu wenig. Zumal das der so auch aus dem Nichts fiel. Also ich habe mich so wahnsinnig gefreut. Ich hatte fast nicht mehr damit gerechnet. Ja.
Und schon wieder Dzeko beteiligt.
Ja, richtig.
Ja. Genau. Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, mindestens Tor des Spieltags. Christine, weil du es bist, sage ich jetzt aktuell Tor des Jahres.
Nee, das geht nicht mehr, weil das muss man ja sagen, das ist schon gefallen, ne? Das Tor des Jahres und leider von keinem unserer Spieler.
Ich finde halt immer.
Dann zählt es nicht.
Wenn man. Guck mal, das war jetzt halt ein Tor von 23 Metern. Ne? Also da fallen jetzt schon ein paar an so einem Spieltag. Und wenn man jetzt doch mal ganz ehrlich ist, wenn der den so trifft, dass er zum Beispiel mittig im Tor rechts einschlägt, also ja, in der Mitte des Tores, also, das macht halt einfach einen Effekt für das visuelle Erleben, wenn der halt so ganz knapp unter die Latte knallt und nach hinten so. Das gibt halt nochmal so einen extra Touch. Aber ich würde es jetzt, so ehrlich will ich sagen, ich habe mich super gefreut. Es war ein schönes Tor, aber ich würde es doch nicht mal in die Auswahl zum Tor des Monats aufnehmen. Das ist doch ein handelsübliches Weitschusstor, oder nicht? Oder? Also es war sehr schön, aber da gibt es wirklich, wenn jemand aus 30 Metern da reinknallt und aus der Drehung und aus irgendeinem Winkel und irgendwie sowas, dann kriegt das nochmal ein bisschen mehr Effekt. Also es war das schönste Tor, was wir in dieser Saison geschossen haben. Wir schießen halt einfach nicht so viele schöne Tore. Ja, aber jetzt so on top fand ich es jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja, das Eingrenzen ist, glaube ich, in Ordnung, aber handelsüblich wäre mir dann wiederum auch
ja, zu wenig. Ja, ist gut, okay, wir einigen uns auf ein bisschen mehr über handelsüblich.
Es war ein sehr schönes Tor, Punkt.
Gut, und jetzt haben wir sehr lustige Sachen. Carsten, wir erklären dir gleich, wie diese Kategorie funktioniert. Hier kommen 8 Sekunden und die Stammhörerinnen und Hörer wissen Bescheid. Also die Kategorie heißt Im Westen nichts Neues, bezieht sich auf die Online, vielleicht gibt es auch eine Printausgabe, der Zeitung Der Westen. Die kennst du ja sicher, Carsten. Und,
absolut.
Naja, wenn man sie jetzt als populär journalistisch bezeichnet, ist das noch weit untertrieben. Und wir machen uns halt immer einen Spaß draus, weil diese Überschriften, ja, eben wie gesagt, sehr marktschreierisch daherkommen und meistens da drin heiße Luft und wir machen halt immer so ein Spiel. Ich suche halt die besten.
Aber sagt jetzt nichts Falsches. Der Westen gehört doch zu dem Verlag, wo auch das Buch erschienen ist, über das wir
ja, heute sprechen. Ja, wie gesagt, ist ja, wir sind Freunde eigentlich miteinander. So musst du dir das vorstellen. Ja, wir kennen alle Redakteure persönlich beim Namen und so. Es ist so ein, wie sagt man so unter
Freunden? Ich wollte jetzt auch nicht redaktionell hier eingreifen.
Unter den Freunden, wenn man so, weißt du, so einen kleinen Spaß macht unter Freunden. So kann man sich das vorstellen. Und ja. Ich lese mal die Überschrift vor, ich habe aber den Artikel dann selber auch noch nicht gelesen. Und dann müssen wir erstmal gemeinsam raten, worum es geht. Und dann fliege ich so ein bisschen rüber und klären das auf. Und falls es noch was zu besprechen gibt, machen wir es dann zusammen. Also ich habe, was habe ich aufgemacht? 4, 5? Gucken wir mal. Erste, Daniel Sobolewski, natürlich. Klassiker von heute. Schalke Star fällt ins Loch. Fans in Sorge.
Das kann ja nur einer sein. Das kann ja nur Katic sein, oder?
So ist es. So ist es. Und ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen, weil im Grunde steht hier in dem Artikel, wenn ich kurz überfliege, genau das drin, was Carsten eben gesagt hat. Also eben ein bisschen mit dem System. Und ja, was haben wir
denn? Und warum jetzt sind die Fans besorgt? Ich meine, so eine Pause hat er auch mal verdient, oder nicht?
Ja. Ja.
Das ist der Westen.
Das ist doch der Westen. Wieder Daniel Sobolewski. 2 Stunden früher. Szene sorgt für heftige Fanwut bei Schalke 04. Jetzt reagiert der DFB.
Puh.
Der vermeintliche Elfer?
Ja, klar. Ich sag ja, das ist der Westen.
Ach, wirklich?
Ja.
okay.
Aber wir können ja einmal noch das dann kurz aufnehmen. Ich finde, und so stelle ich mir halt auch Fußball vor, das kann man halt. Man kann von mir sich eine Wiederholung angucken, aber dann kann man sagen, ach ja, okay, wenn dann gegeben hätte, hätten wir auch gesagt, nehmen wir, aber wenn dann nicht gibt, würde ich auch sagen, dann ist das so, ich wollte es nicht wollen, dass dann da jemand eingreift, schon gar nicht, beispielsweise, wenn das genau umgekehrt gewesen wäre. Also von daher finde ich jetzt übertrieben, da so ein Fass aufzumachen.
Ich melde mich gerade wie in der Schule. Ich habe eine kurze Rückfrage. Hieß es DFB ermittelt oder DFB reagiert?
Reagiert.
Und warum? Also war das dann einfach der Schiedsrichter? Weil an sich ist doch die DFL zuständig für die zweite Liga, oder nicht? Also irgendwie frage ich mich, wer da jetzt wie reagiert hat.
Ich guck mal, ob ich das bin. Aber ihr könnt ja gerne schon mal.
Das ist doch kein großer Unterschied bei einem Mutmaßung.
Naja, ich habe es jetzt hier. Es ist die DFB-Schiedsrichter GmbH.
Okay.
Ne? Also deswegen reagiert der DFB. Und Marco Fritz, der Hier also der Leiter der Regelauslesung und Auslegung und Evaluation. Auch ein schöner Titel. Nach Wahrnehmung des Schiedsrichters gab es keinen relevanten Kontakt, der als Foulspiel zu bewerten gewesen wäre. Die Einschätzung des Unparteiischen wurde vom Videoassistenten bestätigt. Wir teilen diese Bewertung. Und ich würde jetzt auch sagen, Leute, ist okay. Oder ja. Seht ihr beiden das anders?
Nein.
Ja, vollkommen okay. Also klar, hätten wir uns gefreut. Ich glaube, wenn wir auch die blau-weiße Brille absetzen, vollkommen in Ordnung, dass das auch kein Elfmeter gewesen ist.
Lorenzo Gamuto, heute Vormittag, bis Schalke 04 wieder Champions League spielt, diese Fanaktion lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. So ist die Überschrift. Ich habe keine Ahnung, Leute.
Ach du liebe Zeit.
Ich bin jetzt schon großer Fan von allen Headlines hier.
So, lass mich mal gucken. Aber ihr könnt ja mal ein bisschen raten oder sowas. Ach, also guck einer an.
Gar keine.
Den Mann kennen wir.
Ja, viele Headlines lassen das Blut in meinen Adern gefrieren.
Ja, das Gefühl kennen wir dauernd hier, wenn wir den Westen aufmachen, Carsten. Aber ich weiß es nicht. Marco, ich weiß es nicht.
Also, ich dachte schon, es wäre Schalke Marek, der auch schon mal bei uns in der Sendung war und sich auch gerne immer wieder meldet. Aber es kann er nicht sein, weil dieser Marek, um den es hier geht, kommt aus dem Münsterland und ist 21 Jahre alt und Schalke-Fan durch und durch. Und er hat eine Challenge, wie die jungen Leute sagen, ins Leben gerufen. Er möchte Schalke wieder in der Champions League nehmen. Um diesen Traum zu unterstützen, nimmt Marek jeden Tag.
Ein Eisbad.
Ja, und zwar bis Schalke wieder in der Königsklasse spielt.
Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich die Headline. Logisch, ich habe es gesehen. Es gibt doch mehrere Schalker, die Aktionen machen. Ne? Das ist einmal hier Schalke schreien, bis wir wieder aufgestiegen sind. Und das Eisbad habe ich auch gesehen. Macht er es immer noch tatsächlich? Ich habe nur die ersten 5-6 Tage verfolgt.
Ja, also er hat angefangen am 1. Januar. Also ich denke jetzt schon, ist ja auch noch Winter. Da macht das ja vielleicht, vielleicht nochmal extra ein bisschen spaßiger oder so. Egal, ob es 4000 Tage werden. Ich ziehe das durch, erklärt der 21-Jährige entschlossen. Ja.
Ja gut, jetzt kommt ja auch bald der Sommer, also.
Ja, also.
Dann ist wieder okay. Gut, ja. Aber wir haben ja einen Bildungsauftrag hier im knappen Cast. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Ne? Das ist auch gefährlich, wenn man es nicht richtig macht, tatsächlich.
Und hier aber, gerade wo du sagst, Carsten, passt es. Der Artikel endet mit, also, wenn er im Urlaub ist, dann würde er das als extra Gepäck mitnehmen und es da weitermachen. Nur im Fall einer Grippe könnte es zu einer Ausnahme kommen. Doch selbst dann habe Marek eine Lösung parat. Dann mache ich an einem anderen Tag eben zweimal ein Eisbad. Gut. Aha. Okay. Oh, jetzt aber. Das finde ich persönlich spannend. Von Oma Ali natürlich. Wem sonst? Unserem Liebling. Heute Morgen um 6.32 Uhr. Carsten, da kannst du gleich, wir machen das erstmal, da kannst du uns mal ein bisschen aufklären, wie das eigentlich heutzutage abläuft.
Gerne.
Nee, komm, das machen wir jetzt sofort. Also, es ist nämlich manchmal so, Carsten, also man sieht halt eben immer hier den Tag und die Uhrzeit, wo dieser Artikel veröffentlicht worden ist. Ja, 6.32 Uhr ist noch harmlos. Wir haben manchmal 3.14 Uhr und 2.50 Uhr. Und dann stellen wir uns das so vor, dass der dass dann natürlich der Artikel schon vorher geschrieben ist und dass der dann sagt, so ähnlich wie bei später Senden, ja, bei Thunderbird, dass man dann sagt, okay, veröffentliche den mal um 6.32 Uhr oder. Ist das so, dass die modernen Journalisten trotzdem um 3 Uhr nachts oder um 5 Uhr morgens unterwegs sind? Wie kommt sowas zustande?
Also die meisten Journalisten fangen erst um 10 Uhr morgens an und trinken Kaffee und haben um 11 die erste Konferenz. Nein, so ist das Klischee, so extrem ist es nicht. Aber tatsächlich fangen wir oft natürlich etwas später an, weil es auch hinten raus ja später werden kann. Und viele Artikel, es ist natürlich anders auch beim Radio, wo man ja auch ab 3-4 Uhr in der Redaktion schon ist und die Morgensendung ab 6 vorbereitet. Aber viele Artikel, die auch zu der Zeit veröffentlicht werden, die sind schon vorgeschrieben, die werden dann einfach publiziert, weil man sicherlich auch schon heute was wissen muss, was veröffentlichen wir vielleicht morgen oder übermorgen. Du brauchst ja so eine Art Redaktionsplan, damit deine Zeitung immer gefüllt ist, damit deine Website immer gefüllt ist und 3 Uhr hat mich jetzt doch irritiert, muss ich sagen. Da frage ich mich, was das eigentlich sein hat könnte. Aber schon, so 5, 6 Uhr tatsächlich ist eine gute Uhrzeit, weil dann so die ersten beim Frühstück oder beim ersten Kaffee oder beim Fahrt in der Bahn aufs Handy gucken. Und dann soll es natürlich top aktuell sein, wenn man drauf guckt, dass dann steht, so, veröffentlicht vor 10 Minuten. Das sind brandheiße, brandaktuelle Informationen.
Also ja, und die hier, ja, ist das so ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal hatten. Schalke-Legende Norbert Elgert platzt der Kragen. Deutliche Ansage an die S04-Bosse. So ist die Headline von heute Morgen gewesen.
Das kann auch nur das Thema sein, was wir vor 2 Wochen auch schon mal so ein bisschen hatten, angesprochen haben, dass wieder zu viele Spieler bei den Profis waren und deswegen da die gerade auch nicht so doll spielen. Ist es das?
Carsten, hast du eine Idee?
Ich gehe mit. Ich vertraue Christine.
Ach, danke.
Ja, tatsächlich. Also es geht jetzt hier nicht um Valentovic und also so ein bisschen seinem Streit mit Muslic, sondern also es ist hier mal so eine Generalabrechnung. Ich lese mal ein bisschen hier vor.
Eine Generalabrechnung? Ja. Warum denn jetzt?
Ja, würde ich so sagen. Also es geht natürlich, das habt ihr mitgekriegt, am Sonntag war Derby U19, leider bitter mit 1-4 verloren. Klopp. Und auch die ersten Spiele nicht sonderlich gut, da stehen wir jetzt nicht gut in dieser Tabelle. Und also ich mache hier mal ein paar Zitate. Das Spiel der zweiten Halbzeit war natürlich auch Augenöffner und ich bin ja ein Augenöffner. Ich habe es in meinen fast 70 Jahren noch nie nötig gehabt, die Dinge nicht anzusprechen. Der FC Schalke 04 muss die Realität erkennen. Seine Forderung ist eindeutig, Schalke müssen die Knappenschmiede endlich klotzen statt kleckern. Ihr wisst, was wir hier alles geleistet haben. Ihr wisst, dass wir 150 Spieler rausgebracht haben. Ja, wissen wir. Dazu wären wir im Moment nicht in der Lage. Wir haben viele gute, ordentliche Jungs, aber dazu wären wir nicht in der Lage. Wir können aktuell nicht auf höchstem Niveau mithalten. Es geht immer um Ausbildung, um Prozess, um Entwicklung. Wenn du da Gas gibst, wenn du da was tust, dann ergeben sich daraus die Ergebnisse. Schalke soll also die Basis stärken. Sorgen macht mir eher, dass wir nicht mehr mithalten können. Und das ist nicht unser Anspruch. Ich werde schon als einer der weltbesten Ausbilder, erfolgreichsten Ausbilder bezeichnen. Und ich glaube auch, dass ich das auch bin. Ja, das stimmt. Damit meine Anwesenheit auch Sinn macht und mein Potenzial nicht verschwendet wird, man kann mich sicherlich intelligenter und gewinnbringender einsetzen, wenn wir da richtig was tun. Ich mag meine Mannschaft sehr, das sind meine Jungs und wir gewinnen und verlieren zusammen. Da stehe ich als Erster an der Seite meiner Mannschaft. Wir reißen uns den Arsch auf, bla bla bla, aber wir brauchen eine Menge mehr Talentpotenzial. Also, das war die Botschaft. Ja.
Deutliche Worte, aber wenn du mehr als 30 Jahre im Verein bist, hast du auf jeden Fall was zu sagen und deine Worte haben auf jeden Fall Gewicht und ich meine, wenn du dir überlegst, 150 hast du gesagt, ne, insgesamt, also Manuel Neuer, Hövedes, Leroy Sané und wie sie alle heißen, ich meine, Uedraogo beispielsweise auch, also natürlich, also es sind ganz, ganz viele Namen, die wir da nennen können und dementsprechend hat sein Wort auf jeden Fall Gewicht, aber mich wundert natürlich trotzdem so dieser Zeitpunkt jetzt.
Naja, ich denke, das ist auf jeden Fall die Trauer, sag ich mal, was das Spiel angeht vom Wochenende. Da kommt ja dann eher mal was raus aus dieser Enttäuschung und Wut. Irgendwie war das ja schon in den letzten Jahren, kam das immer mal wieder so ein bisschen durch, hatte ich den Eindruck. Ne? Also es war nicht so, das sagt er nicht zum ersten Mal. Und die Frage wäre natürlich, war es unter Horst Helds Zeiten, wo wir dann irgendwie sehr besonders erfolgreich waren, ja, oder davor auch die Jahre, aber gerade so, ich sag mal, von 2005 bis 2015, 2017 war es ein richtiger Pool, wurde da eben mehr investiert? Oder ist es so, dass man das damals noch gar nicht musste, weil gar nicht die Strukturen dafür da waren, aber auch bei allen anderen Vereinen und heute sich das Ganze so verändert hat, dass man so dann erfolgreich in den U-Mannschaften mithalten kann, wenn man viel investiert?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil diese früheren Zeiten waren sicherlich auch Zeiten, wo Schalke regelmäßig international gespielt hat. Du hast ganz andere finanzielle Möglichkeiten und man wird dann, glaube ich, teilweise schon abgehängt von anderen Clubs, die einfach andere Rahmenbedingungen haben, die andere Möglichkeiten haben. Also du brauchst einfach Leute, die Talent haben und die so Stallgeruch haben, ne? Die aus der Gegend kommen und sagen, so, ich habe jetzt so richtig Bock auf diesen Verein. So ähnlich wie Edin Dzeko mit dieser Karriere im Rücken jetzt auch sagt, ich will dahin. Also du brauchst noch mehr junge Leute, die, glaube ich, von Schalke infiziert sind und wirklich auch wissen, was Schalke bedeutet und das nicht nur so als, sag ich mal, Job sehen, wie es auch einige andere tun.
Ja, dann Carsten, kannst du jetzt nochmal mit überlegen, denn ich habe noch eine und die ist von 2. März, 2.06 Uhr.
Sehr gute Uhrzeit. Vielleicht kriege ich das diesmal jetzt hin. Ich bin gespannt.
Cedric Triebsch. Nächster Hammer um neuen S04-Star. Vertragsverlängerung schon in Sicht.
glaube, es ist nicht Dzeko.
Das wäre jetzt mein erster Impuls gewesen. dass man einfach sagt, komm, ist so Vertragsverlängerung gefühlt, in Sicht. Mit 41 kann er immer noch spielen.
Ich glaube, es ist eher Aushish.
Ja, so sieht's auch aus. Und zwar...
Christine sollte Lotto spielen
was
heute
ich aber jetzt komisch finde. Das macht gar keinen Sinn. Das Augenblick, ich gucke gerade hier durch. Na gut, kapiere ich aber ehrlich gesagt nicht. Weil, also es läuft bis 27, der Vertrag. Was ja an sich schon mal ganz cool ist. Und, aber es gibt so eine Klausel eben. Ach so, sorry, alles klar. Also wenn er in der nächsten Saison, wenn er dann 22 Pflichtspiele macht, so ähnlich wie bei Schallenberg das jetzt war, dann verlängert sich das automatisch um 2 Jahre direkt. Das ist aber eine sehr, das ist aber trotzdem eine sehr gute Klausel, finde ich, wenn man das mal so überlegt. Dass er also eben 1,5 Jahre kommt und dann, dass man sagt, in der nächsten Saison 22 ist nicht viel und dann aber um 2 Jahre verlängern. Das ist clever gemacht, finde ich.
Kann man. Finde ich auch machbar. Also als Klausel auf jeden Fall machbar und ich habe jetzt gerade so ein bisschen gehakt beim Wort in Sicht, weil ja, die neue Saison ist auch noch nicht in Sicht, aber.
Aber ich finde,
und ihr merkt ja auch, ihr beiden, Clickbait funktioniert ja. Ihr klickt ja drauf, ihr wollt ja wissen, was steckt genau dahinter, ob man am Ende enttäuscht ist. Völlig zweitrangig. Mhm. Aber so funktioniert eben kommerzieller Journalismus, so funktioniert Clickbait im Internet.
Ja, das hatten wir leider. Deswegen haben wir diese Rubrik hier erfunden, weil wir dann normalerweise eben gar nicht draufklicken, aber wir machen das immer hier einmal wöchentlich on air, um alle Leute gut zu unterhalten und aber natürlich auch mahnend den Finger zu heben und zu sagen, liebe Kinder, lasst euch nicht aufs Glatteis führen. Und liebe Erwachsene natürlich auch. Aber sie tun es trotzdem. Was sollen wir machen? So, jetzt haben wir noch eine Kategorie und dann bin ich gespannt, was der Carsten alles zu erzählen hat. Ja, ich sag da gar nicht viel. Ich habe hier jetzt 20 Sekunden Jingle und dann darf Christine erstmal was erzählen.
Kämpfen so, ohne zu jammern. Team Blau, Team Blau. Perfektes Passspiel. Team Blau, Team Blau. Echte Freude am Spiel. Team Blau. Frauenfußball auf Schalke.
Jetzt hier beim Knappencast.
Ja. Frauenfußball auf Schalke. Christine, was gibt's Neues?
Lieber Marco, wir wissen alle, wie sehr du diesen Jingle jedes Mal feierst.
Und singst auch noch dazu.
Ja, es wird immer schöner. Bald kannst du ihn komplett mitsingen. Wir wollen jetzt aber nicht ablenken von dem eigentlichen Thema, nämlich.
Ich wollte gerade schon sagen, im Stile von Eddie Achterberg Hühnerpelle.
Ja, du musst es häufiger hören, Carsten. Irgendwann wird es mitsingen und dann vertonen wir das und dann wird es ganz groß.
Sehr gerne.
Kommen wir zurück auf den Frauen-Westfalen-Pokal, nämlich das Viertelfinale, was jetzt anstand. Und die Schalke-Frauen haben sich relativ schwer getan, eine ganze Halbzeit lang, haben dann aber sehr souverän doch, so wie es aussieht, und es ist ja auch ein schönes Ergebnis, wenn man 4:0 gewinnt gegen die Spielvereinigung Rade. Das bedeutet, unsere Frauen sind jetzt im Halbfinale. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und dieses Spiel wurde über die Schalke-App übertragen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es jetzt schon mal übertragen wird, dann gucke ich da doch einfach mal rein. Aber es ist, also mir war es wahrscheinlich wegen meines hohen Alters unmöglich, auf diesem Handy-App-Bildschirm ein Fußballspiel zu verfolgen. Das war dann irgendwie doch nicht so meine Welt. Und habe mich dann aber gewundert. Ich hatte so in der 30. Minute mal reingeguckt. Da stand es immer noch 0-0. Und das erste Tor fiel dann auch relativ spät von Julina Opladen erst in der 60. Minute. Und normalerweise hatte ich gedacht, ja, das ist wie immer, weil in den Wochen davor hatten sie ja 25-0 gewonnen. Das war ja schon, da haben wir noch drüber gesprochen, dass es doch nett gewesen wäre, wenn wenigstens ein Tor für diese gegnerische Mannschaft gefallen wäre. Aber nein. Und am Ende stand dann eben das 4:0. Und nun sind wir im Halbfinale des Westfalenpokals. haben also nur noch 2 Spiele. Das Schöne ist ja, sollten sie das schaffen und auch gewinnen, dann sind sie für das nächste Jahr den DFB-Pokal qualifiziert. Und das wäre natürlich ganz, ganz, ganz groß.
Sind denn da in diesem, in diesen 2 Spielen, also Halbfinale, Finale, könnte denn da noch ein großer Gegner, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, noch warten?
Ein großer
Gegner? Ja, wie es letztes Jahr eben auch war. Da haben sie ja meines Wissens das Finale doch verloren. Ja.
Ja, aber gegen Dortmund, ne?
Ja, eben, das meine ich ja. Und
die ja jetzt nicht mehr, weil die haben sie ja schon ausgeschaltet.
Ach stimmt, das war in der Runde vor. Ja, dann ist ja gut. Alles klar.
Das war ja, unsere Premiere mit den Frauen. So.
Alles richtig.
Aber wir wiederholen das nochmal gerne. Okay. Der Weg ist geebnet, genau. Und jetzt warten wir voller Spannung auf die Auslosung des Halbfinales.
Ja, hört sich gut an. Schön. Mhm. Und,
kurz und bündig diesmal.
Kurz und bündig. Klingt auf jeden Fall top. Daumen sind auf jeden Fall festgedrückt. Und ich finde das 25-0 gegen den Erler SV, das ist wirklich eine Ansage. Schon eine Hausnummer.
Du bist also auch sehr Wochen. Im Bilde, Carsten. Das ist absolut löblich.
Ja, selbstverständlich. Selbst in Berlin gibt es hier gutes Internet.
Ja, okay.
Vielleicht noch was, wenn wir schon mal bei den, sag ich jetzt mal, bei den anderen Mannschaften sind, um es mal so zu formulieren. Wir haben die U23, zeitweilig ja mal Tabellenführer in der Regionalliga, hat jetzt letzte Woche einen Antrag gestellt für die 3. Liga. Ja, muss man vorher Lizenzantrag stellen. Wenn man denn aufsteigt, könnten sie theoretisch immer noch, haben aber verloren, Heimspiel zu Hause gegen Gladbachs 2. Aber der Spitzenreiter hatte auch nicht gewonnen, Fortuna Köln. Also ist theoretisch noch möglich. U19 haben wir eben schon gehört, für die läuft es gerade gar nicht gut. Und auch die U17 hat am Wochenende verloren, hat aber gerade erst angefangen, die nächste Runde. Und ja, die hatten jetzt erst 2 Spiele, 1 gewonnen, 1 verloren. So.
Und bei der U23, glaube ich, noch ein Spiel weniger. Ne? Also aus diesen 8 Punkten können dann relativ schnell 5 werden. Ja. Mein anderer Verein, mein Herzensverein ist Schalke, aber mein Heimatverein, der Wuppertaler SV, hat leider 4-0 verloren am Wochenende und ist im Abstiegsstrudel angelangt. Also ich habe auf jeden Fall auch da natürlich alles verfolgt. Schalke hat ja auch zu Hause gegen den WSV gewonnen vor, glaube ich, 2 Wochen, 3 Wochen. Also die Daumen sind auf jeden Fall auch für die U23 gedrückt.
Klar, und für den WSV auch immer, mag natürlich. Ich auch sehr gerne. Stadion am Zoo, Kultstätte.
Natürlich. Ja, vor allem nach dem Sieg vor einer Woche in der 90. plus 6, das 1-0, Euphorie, zack, verpufft durch das 4-0 gegen Wiedenburg. Oh.
Carsten, also ich sehe, du verfolgst deinen Zweitverein auch sehr, lieber Carsten. Das ist, im Team Zweitverein bin ich ja auch unterwegs.
Ja,
ich
habe ja auch aber einen. Sehr. Du hast sogar am Wochenende, das können wir jetzt hier mal eher öffentlich kritisieren. Also, da hast du dich quasi für einen, wie war's? Da war dir die Arminia wichtiger, als dass die Konkurrenten von Schalke Punkte lassen.
Natürlich.
Ja, und das ist aber hart. Das würde ja am Ende bedeuten, dass wenn diese Konkurrenten keine Punkte lassen, dass die dann vor Schalke stehen.
Also, wir können das ja wohl selber erledigen. Wir müssen das auch selber erledigen. Wir gucken nicht auf die anderen. Und da war es mir selbstverständlich für die abstiegsbedrohte Arminia wichtiger, dass sie gewonnen hätten. Ja.
Dramatisch. Und für wen bist du jetzt am nächsten Freitag?
Das wird schwer. Oh. Aber immer mehr für Schalke. Immer mehr für Schalke. Ich habe ja das Hinspiel, auch die Nachspielzeit gemacht. Da habe ich vorher hier eine Ansage gekriegt, dass ich aber dran denken müsste, für wen ich dann bin. Und das hat natürlich auch funktioniert, weil Schalke ist immer wichtiger. Aber Bielefeld ist halt auch in meinem Herzen ein bisschen.
Ich werde dieses Problem nicht haben, weil Schalke und der Wuppertaler SV auf absehbare Zeit nicht in derselben Liga spielen werden.
Eigentlich wäre das natürlich das für mich gemachte Stadionspiel gewesen, aber ich bin nicht da. Und daher ganz kurz, geneigte Hörerschaft, ich werde in Flensburg sein. Und wenn jemand in Flensburg eine gute Kneipe kennt, wo Schalke gezeigt wird oder wo zumindest die 2. Liga gezeigt wird, dann bitte Nachricht an den Knappencast. Instagram. Nachricht. Wo in Flensburg gucke ich Freitag das Spiel? Ich warte, legt los. Es sind noch ein paar Tage. Danke.
Schön. Guter Aufruf. Carsten, jetzt bist du dran.
Hier ist einer.
Wir leiten dich musikalisch ein. Du hast die Auswahl zwischen, ich sag dir nur mal die Titel, Tanz mit mir, King of Rock, Love Explosion, Forever Young oder Sexy Boy.
Och, ich nehme Forever Young.
Gut, dann spielen wir das mal rein. Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. We don't have the power, but we never say never. Trifft auf dich eigentlich gar nicht zu, das ist eigentlich nur ein typischer Knappencast-Spruch. Da passt es auf jeden Fall besser. Du hast nämlich ziemlich viel Power und schon ziemlich viel gemacht. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, allerwichtigste Frage an alle. Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch schon mal von dir gehört, aber jetzt musst du es trotzdem noch mal einmal sagen. Wie bist denn eigentlich Schalker geworden, Carsten?
Also es wurde mir, wie es schon heißt, in die Wiege gelegt. Mein Opa war selbst Bergmann, Schalke ja der Bergarbeiterverein. Meine Familie kommt aus dem oberschlesischen Beuthen und die sind dann in den 80ern ins Ruhrgebiet gezogen und ja, mein Opa und mein Vater riesengroße Fußballfans und irgendwie habe ich das dann so aufgesogen und aufgeschnappt und war dann auch Schalker, vor allem in der Episode, als ich dann ganz klein war mit den Erfolgen 2001 und 2002, zumindest DFB-Pokal. Ich habe natürlich als Kind erstmal gar nicht verstanden, was da 2001 noch passiert ist. Und das waren schon besondere Zeiten und irgendwie hat mich das so fasziniert und auch mitgenommen. Und es ist ja auch genau dieser Punkt, den ja auch viele sagen. Man sucht sich nicht den Verein aus, der Verein sucht sich dich aus.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, war dein Opa dann schon Bergmann in seiner Heimat? Und hat dann quasi den Beruf quasi mitgenommen und hat dann nochmal weitergearbeitet im Ruhrgebiet, ist das richtig?
Da nicht mehr okay. Tatsächlich, aber so dieses Kumpel- und Malocher-Gehen, das hatte er tatsächlich auch und deswegen war vielleicht die Identifikation dann noch größer, um auch dann eben mit Schalke mitzufiebern.
Und dann sind die aber, ja quasi als sie dann hingekommen sind, dein Vater und dein Opa, waren fußballaffin und ja, haben dann Schalke entdeckt und fanden den cool und sind also jetzt quasi nicht wie jetzt bei mir oder bei vielen anderen, wo dann auch die Generation darüber auch schon von Kind an Schalke-Fans sind, sondern im Grunde sind die es geworden und haben es dann auf dich so übertragen, kann man das so sagen?
So kann man es sagen, hast du gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Und was ich leider nicht geschafft habe, mein Opa war auch erfolgreicher Torwart damals in Beuthen. Ich habe auch gerne im Verein als Torwart gespielt, auch generell, ob das in der Pause war oder im Sportunterricht. Aber bei mir hat das Talent nie ausgereicht, um da mehr daraus zu machen tatsächlich. Aber eigentlich hätte ich auch gerne das nochmal weiterverfolgt. Wenn ich schon dieses Schalke-Gen aufgeschnappt habe, hätte ich auch gerne dieses erfolgreiche Fußball- oder Torwart-Gen zumindest ein bisschen mehr ausgelebt.
Liebe Kinder da draußen, Oberschlesien, sagt man noch so, ist aber heute Polen. Und Beuthen, sagte man früher, als es noch in Deutschland lag. Und heute heißt die Stadt, wie ich hier gerade sehe, Bytom. Kannst du denn, also wenn du dann polnischen Ursprungs bist, kannst du denn auch Polnisch, Carsten?
Ich verstehe mehr, als dass ich kann tatsächlich. Also wirklich reden, eigentlich auch schade im Nachhinein, aber meine Family hat dann immer Wert drauf gelegt, wenn ich eben hier groß werde, dass man auch dann die ganze Zeit Deutsch spricht. Aber ich hätte auf jeden Fall auch gerne so ein bisschen mehr Polnisch gekonnt oder zumindest gesprochen. Aber was ich zumindest verstehe, ist eigentlich auch nicht schlecht, weil ich war auch mal beruflich letztens in Warschau für ein Wochenende. Ich rede dann natürlich jetzt nicht direkt drauf los, aber ich weiß zumindest, was um mich herum so erzählt wird. Finde ich eigentlich auch spannend.
Ja, gut zu wissen manchmal.
Du hast dann, dieses Buch über Rudi Assauer, das ist natürlich sehr zentral, weil das ist natürlich eine ganz zentrale Figur des Vereins auf eine ganz besondere Art und Weise repräsentiert, wie wir eben gehört haben eingangs. Ja, bist du eigentlich noch recht jung. Dieses Buch ist aber schon seit 2 Jahren auf dem Markt. Das heißt, bevor wir da hinkommen, beschreib doch mal deinen Weg, wie du quasi der geworden bist, der dann dieses Buch schreiben konnte.
Also ich bin in Wuppertal groß geworden, Meine Großeltern waren aber die ganze Zeit in Bochum und haben dort gelebt. Also ich bin in Wuppertal groß geworden und muss sagen, dass mich irgendwie der Rundfunk schon immer fasziniert hat. Also ich habe auch gerne Radio gehört, ich habe auch gerne ferngesehen und habe da ganz viele Leute im Fernsehen gesehen, ob das Linda de Mol war oder Harry Weinfort oder Thomas Gottschalk und wie sie alle heißen. Und Günther Jauch natürlich auch, damals noch beim Sport und beim Skispringen bei RTL. Und mich hat das immer so fasziniert. Und ich habe dann, ich habe irgendwann von meinem Vater, weil er selbst Kfz-Mechaniker gewesen ist, so einen Werkzeugkoffer geschenkt bekommen mit so Spielzeugwerkzeug. Und anders als er sich das wahrscheinlich erhofft hätte, habe ich den Schraubenzieher genommen und als Mikro benutzt und dann mein Umfeld interviewt und habe dann mit meinem Opa ganz viele Sachen nachgespielt und auch Interviews geführt, ob das jetzt Skispringen, Formel 1, Fußball, sonstige Sachen gewesen sind. Und ich habe da einfach so ein bisschen Reporter gespielt und habe Günther Jauch gespielt, in Anführungszeichen. Und so ist da irgendwie in mir was ausgelöst worden. Und im Prinzip habe ich dann nur darauf gewartet, um irgendwann alt genug zu werden, um ein Praktikum beim Radio zu machen. Und das wollte ich dann mit 16 und habe, glaube ich, 3 oder 4 Mal mich beworben bei Radio Wuppertal und mir wurde immer wieder gesagt, meld dich nach dem Abi nochmal. Und ich habe so oft nachgefragt, bis sie wahrscheinlich genervt waren und gesagt haben, komm, dann komm vorbei in den Sommerferien und gut ist. Ja, und seitdem, Praktikum 2008 in den Sommerferien, bin ich im Journalismus. So muss man sagen, weil ich dann nach dem Praktikum gefragt wurde, ach, willst du nicht hier und da mal freiberuflich arbeiten? Und da habe ich als Schüler nebenbei am Wochenende oder abends bei Veranstaltungen, Stadtfesten, sonstigen Sachen dann gearbeitet. Für mich war es gut, ich konnte ein bisschen Geld dazu verdienen, ich konnte meinen Traumjob irgendwie ausfüllen und andersrum gesehen habe ich natürlich auch die Älteren entlastet, weil die hatten ein freies Wochenende oder einen freien Abend wahrscheinlich.
Und das führte ja dann irgendwie auch dazu, dass du wie aus dem Nichts und leicht chaotisch Stadionsprecher plötzlich wurdest beim Wuppertaler SV 2012.
Genau, so kann man es sagen. Das war überhaupt nicht geplant. Ich muss auch sagen, dass ähnlich wie diese Auftritte im Fernsehen oder das, was ich dann eben gesehen habe, mich fasziniert hat, hat mich auch immer fasziniert bei Stadionbesuchen, dem Sprecher zuzuhören, ob das Dirk bei Schalke ist oder auch damals Thorsten beim Wuppertaler SV. Liebe Grüße an beide. Mich hat das immer fasziniert, wo ich gedacht habe, ey, Wahnsinn, so ein geiler Job. Du bist so nah dran, du bist so nah an der Mannschaft, näher geht's ja gar nicht. Und du darfst die Menge anheizen und darfst dann bei den Toren noch die Namen rufen. Das war großartig. Aber das war immer nur ein Gedanke in meinem Kopf, bis dann irgendwann Anfang August 2012 mein Handy klingelt und ein Kollege vom Radio anruft, der Jens, und sagt, du, ich habe vielleicht was für dich. Und dann relativ schnell auf den Punkt kommt und sagt, der Wuppertaler SV sucht einen Stadionsprecher. Ihn haben sie gefragt, weil er Sportreporter ist, aber er muss unparteiisch sein, objektiv sein. Er kann nicht über den WSV berichten und gleichzeitig da arbeiten. Aber ich habe dich vorgeschlagen, wie wäre es mit dir? Und ich konnte es wirklich erstmal gar nicht fassen. Habe echt gedacht, das ist jetzt hier die versteckte Kamera oder so. Ich war gerade in Bochum auf dem Weg ins Kino mit Freunden und habe dann tatsächlich vom Film nichts mehr mitbekommen. Ich saß da die ganze Zeit und habe gegrübelt, wie wird das denn wohl sein, wenn das wirklich klappt? Und ein paar Tage später war dann tatsächlich das erste Treffen mit dem WSV, mit dem Manager Tobias Gebert, der dann auch relativ schnell gesagt hat, ach komm, willst du nicht übermorgen anfangen? Komm erstmal morgen zum Soundcheck vorbei und irgendwann im Gespräch dann, ach komm, brauchen wir nicht. Komm einfach zum Spiel und dann machen wir das. Und so kam fing das dann wirklich chaotisch an. Genau, richtig. Fortuna Köln, erstes Spiel. Wir haben leider 1-2 verloren. Ich habe auch, glaube ich, ganz viele Sachen da durcheinander geworfen und die Torprämie und sonstige Geschichten wirklich einfach vermutlich schon hier und da Fehler gemacht. Aber das Publikum war sehr wohlwollend und hat mich da super aufgenommen. Und ich habe erstmal gedacht, ich probiere das mal 3 Spiele. Und aus diesen 3 Spielen sind dann über 11 Jahre geworden. Das hätte ich auch damals nie für möglich gehalten. Und das war so ein toller Job. Das war eigentlich kein richtiger Job, weil das kann man ja auch nicht lernen. Man kann sich da nicht bewerben. Aber es war so ein unfassbar großes Privileg, dass ich das machen durfte.
Das letzte Spiel war dann am 4.11.23. Gegen wen? Weißt du das natürlich wahrscheinlich auch noch?
Da hat sich sogar die Klammer geschlossen, weil es wieder Fortuna Köln gewesen ist und wir diesmal gewonnen haben.
Ach so. Dann das ist ja wunderbar. Was für eine wunderbare Geschichte. Ja.
Carsten, aber ein Spieler, Stipe Batarilic, war beim ersten und beim letzten Spiel bei Fortuna Köln auf dem Feld. Also auch das muss ich sagen, großartig. Ich habe es erst im Nachhinein dann gemerkt und verglichen und gedacht, das ist ja unglaublich. Und der Schiedsrichter im ersten Spiel, habe ich auch nachgesehen, hat auch eine große Karriere gemacht, Guido Winkmann.
Ich hab mich gerade gefragt, weil ich hatte am Wochenende, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber ich habe so ein bisschen Radio gehört, Zweitliga-Konferenz, glaube ich, am Samstag. Und da habe ich die Stadion-Atmo konnte man auch hören und dann konnte man auch den Stadionsprecher hören. Also ich weiß jetzt nicht mehr auf welchem Platz, aber es war halt grausam. Wie halt eben, und das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage an dich, Carsten. Also der Quatscher ist ja wirklich eine wohltuende Ausnahme. Ich glaube, der Arndt Zeigler in Bremen auch, wo man sagt, okay, natürlich pushen die das ein bisschen, aber irgendwie ist das Ganze noch so honorig, souverän und irgendwie auch ein bisschen dezenter, ja. Und wenn man natürlich jetzt hier bei Eishockey, bei der Olympia, ich finde das so schade, ja. Ich wollte da gar nicht im Stadion sein, ne, weil ich denke, man wird dauerbeschallt. Und ja, eben, wie gesagt, ist ja schon ein Thema, dass wirklich viele Stadionsprecher oder Sprecherinnen ja, also dieses Live-Erlebnis dann kaputt machen mit ihrer Dauerbeschallung, mit viel Musik und mit viel so, als wären sie gerade irgendwie auf dem Ballermann und grüllen so, komm, Jung, komm mal ein. Und ja, Carsten, dann erzähl doch mal, wie du das findest und wie hast du dich denn da präsentiert? Hast du das auch ein bisschen redundanter gemacht oder bist du auch auf dem Ballermann-Bandwagon da drauf gewesen?
Ja, vom Typ natürlich sofort Ballermann. Nee, ich habe ich habe schon darauf geachtet. Ich finde, es muss immer authentisch sein. Und ich finde, ich habe mir da auch nichts vorgeschrieben und mir immer wieder gedacht, wenn jetzt bei einem Tor, das irgendwie besonders ist, da irgendwie ein Spruch rausrutscht oder irgendwie eine Emotion mitschwingt, dann muss das in dem Moment geboren sein. Dann darf das nicht vorgeschrieben sein oder sich überlegt sein wahrscheinlich. Und genauso bei Durchsagen zwischendurch oder bei Auswechslung oder bei Toren, da gibt's ja schon, ich habe schon versucht, ein bisschen auch zu variieren und das nicht immer gleich zu machen. Ich finde auch teilweise wirklich befremdlich oder irritierend, wenn dann andere Kollegen aus anderen Stadien, was man so mitbekommen hat, dann so völlig eskalieren oder wirklich rumschreien, als wäre es das Champions-League-Finale. Weil ich finde, du kannst dich dann nicht mehr steigern, wenn du dann bei einem wirklich zweit-drittklassigen Spiel dann schon eskalierst. Was machst du dann wirklich, wenn du jetzt dann im DFB-Pokal im Halbfinale bist beispielsweise so? Also ich finde, es muss immer so eine gewisse Steigerung geben. Und da habe ich schon versucht, so ein bisschen zu gucken, dass es angemessen ist. Oder natürlich ist die Emotion eine ganz andere, wenn du in der ersten Minute ein 1-0 machst oder eben das entscheidende 1-0 in der 90. plus 6. Weil da ist natürlich auch alles grenzenlos und dann kann man im Prinzip voll loslassen und die Menge mitnehmen.
Ja. Jetzt würde ich gerne mal, wir kommen dann gleich natürlich zu Schalke und zu Rudi und so, aber ich würde gerne mal jetzt zu dem kommen, was du jetzt machst, wenn man auf deine Webseite geht. Also die gibt es zum Glück immerhin, da stehen jetzt auch keine Geburtsdaten drauf, aber wie gesagt, ich habe sie herausgefunden. ja, dann sieht man dich, wie du dich hier selber beschreibst, eben als TV-Journalist, als Moderator und als Stadionsprecher und ja, hast du da auch ein paar Referenzbilder und Videos und das kann man ja auch ganz gut im Internet gucken. Naja, und jetzt wisst ihr ja, dann eigentlich wird man sagen, ist doch dein Ressort so die Politik. Ja, du bist bei RTL, NTV, das können wir ja hier sagen. Und das heißt, dann berichtest du eben nicht über Tore, sondern, war zumindest einen Ausschnitt, den ich irgendwo gesehen hatte, über irgendwelche menschlichen Tragödien oder Dramen, die auch passieren können in der Welt oder politische Tragödien oder Dramen. Das ist korrekt, oder? Das ist das, was du jetzt gerade machst, hauptsächlich.
Richtig. Also ich bin Reporter und Autor im Hauptstadtstudio hier in Berlin für RTL und für NTV. NTV, der Nachrichtensender, der auch zu RTL gehört, das wissen auch viele nicht, aber im Prinzip auch eine Mischung aus beiden. Und ich bin im Bereich News und Magazine, das heißt, ich mache wirklich alles Mögliche, was in der Hauptstadt und drumherum oder in Mecklenburg-Vorpommern oder selbst auf Rügen, wenn dann mal ein russischer Öltanker kurz vorm Kentern ist, dann werde ich da hingeschickt. Oder auch dann, wie ich vorhin gesagt habe, auch mal nach Warschau oder eben in andere Städte oder in andere Länder. und berichte dann über das, was passiert. Ob das jetzt ein Crime-Fall ist, wie du gesagt hast, eine Tragödie, oder auch beispielsweise das Public Viewing bei der Europameisterschaft in Berlin oder das NFL-Game in Berlin oder die NBA, die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern jetzt im Januar hier in Berlin, wo ich dann nach dem Spiel die Eltern von den Wagner-Brüdern getroffen habe. Also es ist so eine riesen Bandbreite und thematisch alles dabei. Bisschen Politik auch. Das habe ich früher in Nordrhein-Westfalen eigentlich hauptsächlich gemacht, Landespolitik für Sat.1. Aber inzwischen ist das so breit gefächert und auch glücklicherweise hier und da viel Sport mit dabei, also auch mal Hertha, mal Union. Da ist wirklich eigentlich alles grenzenlos und jeder Tag ist eine Wundertüte. Also ich weiß morgens nicht, was mich dann über den Tag hin erwartet.
Aber es erfüllt dich. Also da fühlst du dich jetzt zu Hause. Und das, weißt du, ich frage deswegen, weil ich hatte dann eben, also eine Sache, die mir entgegensprang, war irgendeine Tragödie auf der Autobahn, wo Menschen gestorben sind. Du standst dann da mit deinem Mikro und so und dann dachte ich so mitfühlend, oh Scheiße, das wollte ich jetzt nicht und so. Ja, das nimmt man dann mit, ne? Das heißt also, du wirst gerufen und manchmal ist es halt eben sowas, was traurig ist und manchmal aber auch eben die Wagner-Brüder.
Ja, also alle Emotionen tatsächlich. Die komplette Bandbreite an Emotionen wird da abgerufen, also auch mitfühlend, bis hin zu wirklich auch selbst euphorisch. Wenn jetzt beispielsweise Deutschland ins Viertelfinale einzieht und man ist da auf der Fanmeile und die Fans springen um einen herum und crashen die Schalte, das sind ja auch Momente, die man auch so selten erlebt. Aber gleichzeitig finde ich genauso wichtig, und das macht diesen Beruf ja auch aus, dass man Sachen auch transportiert in die Wohnzimmer, die vielleicht dann nicht erklärlich sind oder nicht verständlich sind. Und das sind ja oft beispielsweise, oder wenn es um Mordfälle geht, das hat mich schon sehr mitgenommen, wenn wir die Zeit haben. Im Oktober war ich 2 Wochen in Güstrow, als ein 8-jähriger Junge tot aufgefunden wurde an einem Tümpel und dann später die Ex-Freundin des Vaters festgenommen wurde und in Untersuchungshaft ist nach wie vor. Und man vor Ort ist, mit Menschen spricht und eben da auf Spurensuche ist und versucht, das zu rekonstruieren und eben auch irgendwie versuchen zu erklären, was ist da eigentlich passiert, was weiß man schon, was weiß man nicht. Und deswegen ist dieser Beruf, finde ich, auch so wichtig, weil es gibt online, auf TikTok, auf Insta und so weiter so viele Leute, die irgendwie meinen, etwas zu wissen oder sich was zusammenreimen oder konstruieren. Das ist sehr gefährlich, weil das ist nach wie vor ein Ausbildungsberuf und die richtige Recherche, die richtige Herangehensweise können eben nicht irgendwelche Influencer oder irgendwelche Leute, die sich dann selbst Reporter nennen, irgendwie auf TikTok und meinen dann irgendwas zu wissen. Also wir haben da eine sehr wichtige Aufgabe und so sehe ich das auch, dass man vor Ort ist und Fakten zusammenträgt und sich nicht an Spekulationen beteiligt, weil gerade bei vielen Fällen und in dem Fall Güstrow-Reimershagen sind das Orte, wo jeder jeden kennt irgendwie und deswegen natürlich online auch viel geschrieben wurde, aber sich dann nicht an diesen Spekulationen zu beteiligen, sondern ganz nüchtern sachlich diese Fakten darzulegen und eben Menschen zu informieren.
Schön. Was hast du denn für Visionen? Was fehlt dir denn noch? Also du hast ja schon viele tolle Sachen gemacht und sagst ja auch, dass du dich gerade wohlfühlst, aber gibt es noch irgendwas, was dich noch reizt oder wo du sagst, ja, das fehlt mir noch?
Ich bin schon sehr dankbar für das, was ich bisher alles machen durfte und muss mich hier und da auch schon mal kneifen, ehrlicherweise, weil ich denke, das ist ja Wahnsinn, weil natürlich da auch eine gewisse Form von Glück mit dabei gewesen ist, auch beim Wuppertaler SV oder eben auch jetzt mit dem Umzug nach Berlin, mit dem Job bei RTL. Ich bin da dankbar, ich verspüre schon Demut und freue mich natürlich trotzdem auf das, was kommt. Aber ich habe auch da festgestellt, dass alles, was irgendwie beruflich sich entwickelt hat, nie 1:1 so geplant gewesen ist, sondern immer das anders im Kopf war und dann kam das irgendwie oder hat sich gefügt. Deswegen bin ich da eigentlich relativ entspannt und zuversichtlich, dass das irgendwie gut wird und dass vielleicht das Beste auch noch kommt. Man weiß es ja auch nicht, was sich da so entwickelt, aber bei einem großen, richtig großen Schalke-Spiel, wo es um alles geht, da irgendwie am Spielfeld dran zu stehen und Interviews zu machen oder zumindest da live dabei zu sein für den Job, ich glaube, das fehlt mir noch.
Warst du denn überhaupt schon mal beruflich bei Schalke involviert?
Beruflich insofern, ich habe für, vielleicht kennt ihr die Plattform noch, die früher Gelsennet betrieben hat, MyPod. Das war so ein YouTube fürs Ruhrgebiet, kurz gesagt. Und da habe ich immer am Sonntag Interviews gemacht mit Spielern. bei der dritten Halbzeit, die es beim Schalker Fanclub-Verband gegeben hat. Und habe da möglichen Leute dann, die vor Ort waren, ob das Timo Hildebrand war, Mathis Schober, bis hin zu an einem Tag war auch Manuel Neuer da. Und natürlich ganz viele Kamerateams vor der Tür, ARD, ZDF, Sport 1. Und an dem Tag hatte Manu irgendwie keine Lust, Interviews zu geben. Und ich saß aber oben schon in dem Büro, weil ich eben die Leute auch da kannte beim Fanclub-Verband und hatte auch eine kleine Kamera dabei. Und das war der Rückzugsraum für die Spieler, wo ich dann, ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin, aber auf jeden Fall saß ich da und habe dann, die Kamerateams waren draußen, ich habe dann Manu gefragt, ob er ein kurzes Interview gibt und so, und er hat eigentlich gesagt, nee, will ich nicht. Und irgendwie guckte er mich an und sagte, ach komm, bevor du Ärger von deinem Chef kriegst, machen wir eben. Und dann hatte ich dann quasi ein exklusives Interview von ihm an dem Tag, wo ich ihn dann so Sachen gefragt habe, ja, mit was für einer Wahrscheinlichkeit ist er die Nummer 1 in Südafrika 2010 und so weiter. Und am Ende war er tatsächlich die Nummer 1 bei der WM. Das ist auch eine sehr schöne Erinnerung, muss ich sagen, und zeigt vielleicht auch so ein bisschen auch den Charakter von Manu, dass er in dem Fall wahrscheinlich ganz viel Mitleid mit mir gehabt hat.
War das dann auch schon die Zeit, wo du die Arena-Führung gemacht hast, oder kam das später oder früher?
Das war ein bisschen früher, das war noch so in der Endzeit Studiums. Tatsächlich, genau, das war also ein bisschen überlappend. Das war so die Endzeit, Abitur in Wuppertal und dann irgendwann Umzug ins Ruhrgebiet, erst nach Herten und dann nach Gelsenkirchen-Erle. Und dann habe ich in der Zeit auch während des Studiums da angefangen. Ich habe an der FH studiert oder Westfälische Hochschule, wie es jetzt heißt. Und habe dann, ja, während des Studiums war auch ein kurzer Arbeitsweg. Ich habe in Erle gewohnt, war ganz schnell an der FH und war ganz schnell auf Schalke und habe da über 2 Jahre Touren gemacht. Das war auch wirklich sehr, sehr besonders, muss ich sagen. Natürlich auch als Schalker für den Verein zu arbeiten und immer wieder aufs Neue Leute durch die Arena zu führen und Türen aufzumachen, durch die sie nie reingegangen wären, und diese funkelnden Augen zu sehen. Das war schon sehr, 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 sehr schön.
Das glaube ich sofort. Du hast dann, 2015 warst du fertig mit dem Studium in Gelsenkirchen.
Du bist ja top informiert, Wahnsinn.
Und hast du diese großartige Arbeit dann geschrieben, TV-Sportjournalismus am Beispiel von Fußballkommentatoren?
Also ich muss erstmal sagen, Recherche 1+, Christine, Weltklasse.
Ja. Ice Bob Andrews bei uns im Internen, aber manchmal auch im Externen.
Ja, finde ich großartig.
Andrea habe ich auch schon mal versucht, sie zu nennen. Bob Andrea.
Das hat nicht so gut
geklappt. Nee, wolltest du nicht. Deswegen Bob Andrews. Recherche und Archiv.
Ja, das die drei Fragezeichen. Ich habe tatsächlich, als ich Schalke nicht sehen konnte, auf dem Rückflug von Wien nach Berlin nach langer Zeit mal wieder die drei Fragezeichen gehört.
Ach, wie schön.
Das hat mich jetzt mal daran erinnert. Ja. Der rote Büffel, die aktuelle Folge. Oh. Fand ich auch nicht schlecht. Aber ich bin da jetzt nicht so ein Experte.
Ich auch nicht.
Aber diese Arbeit habe ich tatsächlich geschrieben und habe zu der Zeit auch dann mit Kommentatoren gesprochen, und auch da hat mich sehr überrascht, wie offen auch viele Kommentatoren dann waren, denen ich gesagt habe, ich schreibe eine Bachelorarbeit und würde sie oder dich gerne interviewen. Da war Uli Potowski sofort dabei, Marco Hagemann war mit dabei und Werner Hansch. Und,
mit dem du dann auch den Podcast noch gemacht hast.
Richtig, genau, den ich auch zu einer ähnlichen Zeit wie Rudi kennengelernt habe, bei Rudis inoffiziellem Abschiedsspiel 2006. Und dann habe ich auch eine Mail geschrieben an Marcel Reif. Und auch zu der Zeit Sky-Chef-Kommentator, und natürlich wurde auch online immer ganz viel geschrieben. Und glaube ich auch von einigen Schalkern hat er, glaube ich, nicht so nette Nachrichten bekommen. Und ich habe dann irgendwie gedacht, der wird wahrscheinlich sowieso ablehnen oder sagen, ich habe so viele Anfragen, ich habe keine Zeit. Im Gegenteil, ich habe dann nach kurzer Zeit von seiner privaten Mailadresse eine Mail bekommen: Lieber Herr Kulawik, sehr gerne rufen Sie mich an mit der Handynummer. Und da muss ich auch sagen, und das hat auch gezeigt, den Charakter und auch eben diese herzliche Art von Marcel Reif, weil er sofort gesagt hat, klar, ich unterstütze das, ich bin dabei, Ruf an. Und eigentlich auch eine spannende Sache. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt, jetzt wo du mich darauf ansprichst. Aber das war ein bisschen so eine Mischung aus Literaturrecherche, weil es gibt so viele Bücher, die Leuten erklären, wie Journalismus richtig funktioniert. Aber natürlich ist immer wichtig, das in der Praxis zu machen. Das hat das Studium ausgezeichnet, diese Mischung aus Theorie und Praxis. Aber am Ende ging es auch darum, bestätigen die Kommentatoren das, was in der Literatur steht, oder sind gewisse Sachen dann doch ein bisschen anders in der Praxis?
Ja.
Ja, ich würde jetzt gerne mal, weil du, ja, ich glaube, wenn man jetzt dich gar nicht kennt und einfach so zuhört, denkt man so, boah, Mensch, und da ruft er den an, da macht er Führungen und naja, da würde man jetzt halt erstmal denken, wie ist denn der an all das gekommen? Und ja, da du eben die Metapher des Türaufmachens verwendet hast, wäre es doch jetzt mal schön, wenn du uns mal die Tür aufmachst, wie denn deine Tür zum, ja, direkten Kontakt, können wir jetzt sagen, vielleicht direkt Rudi Assauer oder zum Verein, also wie du quasi überhaupt in diese, in dieses Umfeld gekommen bist.
Ich muss, glaube ich, da ein bisschen was vorschieben. Also es hängt schon sehr viel zusammen, dass ich hartnäckig, glaube ich, immer gewesen bin oder irgendwie nicht locker gelassen habe, was auch so ein bisschen natürlich auch den Beruf bis heute ausmacht. Also wenn ich jetzt eine Hausverwaltung konfrontiere, wo die Mieter seit 3 Jahren keine Heizung haben, muss man ja auch hartnäckig sein. Da kannst du ja auch nicht nach der ersten Absage sagen, ja okay, dann halt nicht, sondern da muss man auch irgendwie dranbleiben. Und das macht ja meinen Beruf, finde ich, auch aus und auch so spannend. Und ich habe, glaube ich, auch wie das Praktikum früher beim Radio bis hin zu eben Leuten, mit denen ich mal sprechen wollte oder eine Information in dem Sinne benötigt habe, ich habe es auch einfach versucht, einfach gemacht. Weil auch da ist, glaube ich, das Ergebnis, wenn irgendwas nicht klappt oder man eine Absage bekommt, ist es ja nicht schlimm. Aber es gar nicht erst versucht zu haben, ist noch schlimmer, finde ich. Und so kam das, glaube ich, eigentlich zustande. Mit Rudi war es eine sehr besondere Geschichte, weil er im Jahr 2006, in dem Jahr, als er im Mai bei Schalke aufgehört hat, hat er nach wenigen Wochen ein Internetforum einrichten lassen. Auf seiner Website rudiassauer.de. Und da hat sich relativ schnell eine Art Gemeinschaft entwickelt und Leute, die auch ganz viel über Schalke diskutiert haben, wo auch Rudi über eine dritte Person, das hat Rudi nicht selbst geschrieben, aber sich auch ein bisschen beteiligt hat an den Diskussionen über Schalke. Es gab Gewinnspiele und. Und irgendwann kam die Idee auf von uns Forums-Usern, wie wär's denn mit einem Abschiedsspiel, mit einem Benefizspiel von Rudi, was man auch so ein bisschen verwenden kann, eben um ihn zu verabschieden bei Schalke und gleichzeitig was Gutes zu tun für den Verein Herzenswünsche, für den Verein, für den Rudi sich immer eingesetzt hat, der die Wünsche von schwerstkranken Kindern erfüllt hat, war Rudi auch immer ein großes Anliegen. Und so kamen wir dann schnell in diese Orga-Phase und dann auch grünes Licht von ihm selbst. Finde ich super. Ich hole ein paar Ex-Schalker, ein paar Spieler zusammen und wir machen das. War erstmal ein bisschen kleiner angesetzt und vielleicht war es auch so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, Naivität, Größenwahnsinn. Ich weiß auch nicht, wie man es jetzt heute beschreiben kann. Und ich habe dann irgendwann auch reingeschrieben, weil ich habe das wirklich eher so klein angedacht, dass es jetzt auf so einem Mini-Platz wäre und dann ein paar Leute kommen. Und habe dann reingeschrieben, ja, und wenn ihr jemanden braucht, der kommentiert oder moderiert, ich würde es machen. Unfassbar. Aus heutiger Sicht denke ich mir, um Gottes Willen, was haben die wohl gedacht, was in diesen 14-Jährigen da gefahren ist. Und es hat trotzdem funktioniert. Ich habe dann nach kurzer Zeit eine Info bekommen von einem Mitarbeiter von Rudi, von diesem Forum, der gesagt hat, super, du bist dann Co-Moderator von Werner Hansch. Ja, ich habe es dann auch erstmal nicht realisieren können, bis zu dem Tag, als ich dann wirklich zu diesem ersten Vorbereitungsgespräch gekommen bin. Ich habe davor schon ein paar Infos immer bekommen, die und die Spieler kommen und ich habe dann Informationen rausgesucht, wie viele Spiele die gemacht haben, wie viele Tore die geschossen haben. Ich habe dann im Prinzip alles schon zusammengestellt und bin hingefahren am 23. September 2006 zum Vorbereitungstreffen mit Rudi Assauer und Werner Hansch.
Das Spiel war dann einen Tag später, ne?
Genau, beim 24. einen Tag später, Stadion Hohenhorst, Recklinghausen. Und da bin ich hingefahren. Mein Vater hat mich hingebracht. Ich bin nicht selbst gefahren, logisch. Und wir sind dann die Wege Richtung Stadion gelaufen. Und ich weiß gar nicht, wie viel, 100, 200 Meter entfernt, habe ich dann plötzlich so Rauchschwaden gesehen und habe dann zu meinem Vater gesagt, da drüben ist Rudi, das ist er. Und dann saß er da auf so einer Bierbank Und wir sind dann hingelaufen, natürlich mein Herz pochte und klopfte und sehr aufgeregt und stand dann vor ihm, habe ihn begrüßt und seine erste Reaktion war, ja, ein Schalke-Fan mit Pumaschuhen. Ich habe sofort einen auf den Deckel bekommen, natürlich auch zu Recht. Warum nicht Adidas? Hättest du was gesagt, hätten wir dir was zugeschickt und so weiter und so fort. Und so waren wir dann direkt im Gespräch. Und das war auch diese direkte Art, schnörkellos, Klartext gesprochen. Und das war das, was Rudi ausgezeichnet hat. Da sind wir ein bisschen die Dinger durchgegangen. Ich habe mit Werner Hanstein gesprochen, was wir da genau am nächsten Tag vorhaben. Und eigentlich war das dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind am nächsten Tag. So ein bisschen als Sidekick und Co-Moderator von Werner Hanstein, die Aufstellungen vorzulesen und so weiter und so fort. Im Nachhinein denke ich mir wirklich, es ist unfassbar, anders gesehen vielleicht doch gut, einfach da ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und plötzlich bin ich da rumgelaufen durch die Katakomben. Und Helmut Schulte war Trainer von der Auswahl von Rudi. Und ich habe dann mit ihm noch irgendwie die Aufstellung da abgeschrieben und so. Also es war nach wie vor surreal, wenn ich darüber nachdenke, was das für ein Erlebnis gewesen ist vor 4.000 oder 5.000 Fans. Und so war zumindest der erste Kontakt zu Rudi. Er hat dann gemerkt, ich habe mich da für dieses Event irgendwie eingesetzt und hatte dann, als es dann so ein Revival-Treffen gab von allen, die mitgemacht haben, dann so einen kleinen Film vorbereitet. Urheberrechtlich wahrscheinlich schwierig, mit ganz vielen Ausschnitten von Spielen und Erfolgen von Schalke.
Ist aber das ja wurde, verjährt, ne?
Gott sei Dank. Und es wurde über die Leinwand abgespielt und Rudi war sehr gerührt an dem Tag. Und das war ja so ein halbes Jahr ungefähr, nachdem er bei Schalke aufgehört hat oder aufhören musste. Und hat dann irgendwann gefragt, wer hat das denn zusammengeschnitten? Und dann hat die Menge auf mich gezeigt. Und dann kam er auf mich zu, hat mich umarmt. Danke, Junge. Und war wirklich sehr gerührt. Und das war auch ein sehr besonderes Erlebnis. Wir haben ein bisschen uns weiter unterhalten an dem Abend. Natürlich waren viele Leute da, deswegen hat er auch mit vielen anderen da gesprochen, aber sich auch die Zeit genommen. Und seit diesem Moment waren wir dann durchgängig in Kontakt. Er hat uns dann in Wuppertal besucht und hat mein Vater und mich mal zu Spielen eingeladen und oder zu sich nach Hause. Und ja, seitdem ist da wirklich eine enge Verbindung entstanden. Wir haben auch telefoniert, Vorspiel, Nachspiel. Ich habe mir dann die erste Analyse von ihm abgeholt. Also es war ein sehr, sehr besonderes Verhältnis und eine sehr enge Verbindung, muss man sagen. Auch wirklich durch einen Riesenzufall irgendwie entstanden. Und weil Rudi auch dieses Herz dann in diesem Moment wahrscheinlich so aufgemacht hat und dann ja auch nach Wuppertal gekommen ist, in unsere Hochhaussiedlung zu einfachen Malochern, einfachen Arbeitern, sag ich mal, und dann auf dem Sofa saß und mit uns, mit meinen Eltern dann einfach über Gott und die Welt sich unterhalten hat.
Was glaubst du? Und Rudi Assauer auch der Einzige war, der im Wohnzimmer deiner Eltern rauchen durfte.
Ja, das ist, glaube ich, bis heute so tatsächlich. Er hat, glaube ich, anstandshalber noch gefragt, darf ich und so, aber eigentlich war die Antwort klar und natürlich lädt man nicht ab und er sagte sowas wie, na, ich muss auch hier meine Duftmarke hinterlassen.
Ja, also man merkt ja an dieser Erzählung, so wie du jetzt sprichst, das ist so, so lebendig und es lag ja dann quasi auf der Hand, dass das irgendwann dazu führen musste, dass du ein sehr persönliches, wertschätzendes und wunderbares Buch über ihn schreibst.
Ja, aber ich würde gerne noch mal einmal in die Carsten, wenn du dich jetzt quasi in die Position von Rudi hineinversetzt, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil jetzt stelle ich dir nämlich eine Frage, wie er nämlich, also was hat ihn, wie fasse ich das jetzt in vernünftige, jugendfreie Worte, also was, was hast du denn in ihm ausgelöst? Also, weißt du, ist ja klar, ne, ältere Leute, ich weiß, wovon wir sprechen, auch so ein junger, engagierter oder wie auch immer, ne, die mag man und komm, Junge und Junge und so, aber dass das so intensiv ist und dass das so freundschaftlich auch ist, ja. Und meine Frage wäre aber, also, was hat er in dir gesehen oder warum glaubst du, war das so ein Match zwischen euch?
Leider können wir ihn nicht fragen oder beziehungsweise das jetzt wirklich herausfinden wahrscheinlich, aber ich glaube einfach, dass er grundsätzlich, und das habe ich ja in dem Buch auch immer wieder versucht, an vielen Beispielen darzulegen, wie oft er sein Herz aufgemacht hat, für andere Menschen da gewesen ist und ein sehr empathischer Mensch gewesen ist. Anders als dieses öffentliche Bild, das er so gerne verkörpert hat, eben als raubeiniger Macho, dass er dann doch wirklich einfach ja einen sensiblen Charakter hatte und vielleicht wirklich was väterlich, großväterliches, wie auch immer, gesehen hat oder einfach gedacht hat, Mensch, das ist ein Junge, der ja, sich so auch für mich vielleicht eingesetzt hat, weiß ich nicht, durch diesen Film oder durch das Event und andere Sachen und der ihn eingeladen hat nach Wuppertal und dass er einfach sich gedacht hat, ach komm Mensch, ich möchte da mal gucken, was steckt da eigentlich dahinter, was für eine Familie ist das, wer ist das überhaupt, dass das so ein bisschen auch die Neugier in ihm geweckt hat vielleicht.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, nach dem, was du nämlich erzählt hast und wie du dich auch präsentierst hier und dass es eben diese Hartnäckigkeit ist, von der du eben selber über dich gesprochen hast, dass die natürlich auf jemanden, der von außen drauf guckt, dann auch anziehend und faszinierend ist. Dass man sagt, okay, Mensch, der ist so jung und wie der sich reinhaut und der lässt nicht locker und der hat wirklich ein Ziel, der hat wirklich eine Absicht und der brennt dafür. Und das, finde ich, kann sehr attraktiv sein. Oder ich nehme an, dass das auf jeden Fall ein Merkmal war. Weil ich sag jetzt mal, es wird ja viele Menschen gegeben haben, weißt du, so stelle ich mir das ja vor, ne? Also der war ja da und dort und immer wieder gab es irgendwelche Leute, die irgendwas für ihn gemacht haben, die ihm was präsentiert haben oder die er kennengelernt hat. Aber, ne, so ehrlich müssen wir ja jetzt sein, du bist ja irgendwie rausgestochen und darauf wollte ich halt ein bisschen hin, welche Merkmale das sind, die da besonders attraktiv waren. Und meine Vermutung ist jetzt so diese, ich nenne das jetzt mal Leidenschaft für die Sache oder diese Hartnäckigkeit, ne? Dieses fundamentale Engagement, sag ich jetzt mal.
Das ist gut möglich. Also ich kann es jetzt selber jetzt nicht so, glaube ich, 100% eindeutig sagen, weil ich es auch selber nicht weiß, beziehungsweise da jetzt auch nicht so über mich sprechen kann, weil ich jetzt auch natürlich nicht weiß, wie war ich jetzt eigentlich oder wie habe ich gewirkt damals auf ihn. Ich glaube, dass es vielleicht doch aufgefallen ist, weil wenn er gesagt hat, keine Ahnung, ruf mich nach dem Spiel mal an und das war irgendwie ein Champions League oder Euro League Spiel, so. Und wenn dann tatsächlich jemand dann um 22:30 einen wirklich anruft und das wörtlich nimmt, so, ne, erstmal quasi Telefonat vertagt, hätten vielleicht andere sich gedacht, ach komm, ich rufe jetzt um die Uhrzeit nicht an. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, weil er hat mir ja gesagt, ich soll anrufen. Ich glaube, dass natürlich auch solche Sachen dann vielleicht auch in Erinnerung sind und er hat tatsächlich dann auch nach dem Spiel super dann wirklich seine Spielanalyse und was er gesehen hat und über die Aktionen und so weiter gesprochen. Ich finde es nach wie vor eigentlich schade, dass ich die Jahre danach, als er dann eben wirklich krank geworden ist und das nicht mehr so möglich gewesen ist, dass man dann nicht mehr sich so austauschen konnte, weil das war schon sehr besonders über einige Jahre und wir haben auch über alles Mögliche gesprochen. Also ich hatte auch, als meine allererste Freundin sich von mir getrennt hat, habe ich mit ihm gesprochen und er hat mich quasi getröstet und war im Liebeskummer auch da. Also auch das toll, ist, ja. Zaubert mir nach wie vor ein Riesenlächeln ins Gesicht, cool. Weil ich da auch sehr dankbar bin, auch für diese Möglichkeiten und dass er da auch ja in dem Moment auch dann irgendwie da gewesen ist und dann oder hier und da mal auch Tipps gegeben hat und einfach ein offenes Ohr hatte.
Schön, ja, fühlt man mit, ist toll. Also wie nah du da dran warst und jetzt hast du dann halt eben, wann kam denn so diese Idee, jetzt kommen wir ja mal zu dem Buch, beziehungsweise auch, was du da alles recherchiert hast, wenn du da noch alles getroffen hast, wenn du die nicht schon vorher alle getroffen hast, nach dem, was du jetzt ja schon erzählt hast. Wann kam dir denn diese Idee oder hast du das vielleicht sogar mit ihm noch abgesprochen, dass du gesagt hast, ey, pass auf, wenn es dich mal nicht mehr gibt, dann möchte ich dich würdigen, oder?
Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber ich habe mir über viele Jahre gedacht, dass eben diese Erlebnisse und diese Momente, die ich mit ihm hatte, schon sehr besonders sind, dass das auch nicht alltäglich ist und dass wir auch wirklich sehr viel erlebt haben und habe auch ja viele Jahre das jetzt auch nicht nach außen getragen oder jetzt auch nicht überall erzählt, aber Leute, die mich dann gut kannten, wussten, okay, Carsten hat wirklich einen guten Draht auch zu Rudi, auch als ich dann im Ruhrgebiet gewohnt habe und auch häufig zu Besuch gewesen bin. Und es haben auch immer wieder Freunde zu mir gesagt, es ist eigentlich Wahnsinn, eigentlich musst du das mal aufschreiben. Aber jahrelang habe ich das nur beiseite geschoben und mir gedacht, ja, könnte man, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist irgendwann die Idee gereift, eigentlich muss ich viele Sachen, die ich erlebt habe, irgendwie festhalten, um auch selber vielleicht mich irgendwann auch genauso gut daran zu erinnern und dass eben viele Sachen dann nicht verblassen oder irgendwann wirklich in Vergessenheit geraten. Und weil die letzten Jahre bis zu seinem Tod 2019 und darüber hinaus sehr viel über ihn geschrieben wurde, aber dann ging es auf der einen Seite viel um seine Krankheit, was einerseits gut gewesen ist, weil er Alzheimer aus der Tabuzone geholt hat und gesellschaftliche Debatten angestoßen hat und auch medizinisch und politisch einiges angestoßen hat. Aber gleichzeitig hat ihn so viel mehr ausgezeichnet und das ist aus meiner Sicht dann irgendwie in Vergessenheit geraten, weil es dann um die Krankheit ging, es ging um finanzielle Verhältnisse, es ging ums Testament und. Und ich habe mir gedacht, ja, aber wer erinnert sich denn eigentlich an ihn als Macher, als Manager, als Schalker durch und durch, eben an das, was er verkörpert hat und wie er diesen Verein geführt hat? Immer weniger Menschen oder auch die jüngeren Generationen immer weniger. Und deswegen ist dann wirklich die Idee gereift, so ungefähr 2022, 2023, wo ich mir gedacht habe, er wäre im nächsten Jahr 80 geworden. Das ist doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, 5. Todestag, 80. Geburtstag. Wenn man es jetzt nicht macht, macht man es, glaube ich, nie. Und so ist dann die Idee entstanden. Und ich bin dann über einen Kontakt, einen Kollegen, der bei der Zeitung arbeitet, auch bei der Westen, aber bei der WAZ vor allem, Tobias Blasius, sehr netter Kollege, der einige Bücher geschrieben hat über Armin Laschet und Hendrik Wüst unter anderem. Also so die politische Seite sehr im Fokus hatte und über Ministerpräsidenten geschrieben hat. Und ich habe ihn einfach irgendwann gefragt, sag mal, in eurem Verlag, da gibt's ja auch Schalke-Bücher, ich habe da eine Idee. Und habe ihm das dann präsentiert und er hat das dann weitergegeben an den Verlagsleiter. Und erstaunlicherweise habe ich dann einen Telefontermin bekommen und konnte diese Idee vortragen, auch so ein bisschen so ähnlich, wie ich das euch jetzt gerade sage, dass ich sage, es gibt so viele Geschichten, so viele Anekdoten, so viele Sachen, die in mir schlummern, aber eben auch die ganzen anderen Menschen, die ja auch nicht jünger werden, so, ne, natürlich auch jenseits der 60, 70 sind, mit denen er auch viel zu tun hat, ob das ein Hüb Stevens ist, Rainer Kallmund, Christoph Daum und viele mehr. Und der Verlag fand diese Idee gut, der Verlagsleiter Achim, und hat dann sofort gesagt, warum denn nicht? So, ne, machen Sie mal ein Manuskript, bereiten Sie das mal vor. Und so bin ich dann so Stück für Stück in dieses Projekt gerutscht und habe dann parallel zu meinem Umzug nach Berlin und in diesem sehr turbulenten Jahr dann dieses Buchprojekt noch angestoßen. Aber ich bereue es keine Sekunde, im Gegenteil, es war sehr viel Arbeit, viel mehr Arbeit als gedacht, aber dass so viele Menschen, die ich dann angesprochen habe, sofort gesagt haben, klar, wenn es um Rudi geht, bin ich dabei. Ob das ein Hüb war, der gesagt hat, komm nach Eindhoven und wir den ganzen Nachmittag da in seinem Wintergarten saßen. Oder eben auch Christoph Daum, der leider verstorben ist, der auch bei der Präsentation da war auf Zeche Hugo. Ich habe ja auch einige eingeladen, die im Buch eben gesprochen haben, ob sie bei der Präsentation dabei sein möchten. Einen Tag vor dem 80. Geburtstag, 29. April 24, und haben so viele, ob Jörg Böhme, Uli Potowski, Rollo Fuhrmann, der Sky-Reporter, damals Premiere, der Schalke zum Meister gemacht hat, und eben auch Christoph Daum, die gesagt haben, ich bin sofort dabei. Michael Mayer war auch mit dabei bei der Präsentation, früherer BVB-Manager. Das war so vielen Menschen wichtig und das habe ich gespürt in jedem Gespräch, ob das auch ein Thorsten Legert war, ein Andi Müller, so viele Menschen, die dann sofort gesagt haben, ich bin dabei, ich spreche gerne über Rudi, ich habe vieles erlebt und finde das Projekt auf jeden Fall gut. Und ich hoffe, deswegen danke für eure Worte, ich hoffe, man kann es eben rauslesen, ja, wie viel Leidenschaft auch bei den Interviewpartnern dahinter steckt.
Absolut. Bevor wir dann nochmal in diese ganze Phase der Recherche und auch natürlich ein bisschen was von Rudi. Einmal kurz den Blick, jetzt ist das Buch ja seit knapp einem Jahr dann draußen. Das sind ja schon 26, also
fast zwei Jahre.
Eben, ja. Ja. Wie sind denn die Resonanzen gewesen? Also was ist denn dann zurückgekommen, nachdem es veröffentlicht war?
Aber jetzt spiele ich in Schalke und schieße da meine Tore. Wie erklären Sie sich Ihre Kopfballtore, obwohl Sie nur 1,60 Meter groß sind?
1,70 muss ich korrigieren.
Oh, 1,70!
Ja. Auf jeden Fall, ja, wenn man zur richtigen Zeit hochgeht, dann erwischt man die Bälle auch so, dass man ein Tor machen kann.
Wer hat Sie entdeckt für Schalke 04?
Ach, entdeckt kann man nicht sagen. Vielleicht der Rudi Assauer.
Hallo Kuschelkinder. Ja, ist das Buch jetzt ein Bestseller oder nicht? Das erfahrt ihr, im zweiten Teil dieser XXXXXL-Ausgabe vom Knappencast, dem tollen und spannenden und bewegenden Beisammensein mit Carsten. An der Stelle machen wir jetzt mal eine Pause. Müsst ihr euch ein bisschen gedulden, wie es dann spannend weitergeht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Unterstützt den Knappencast gerne. Positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcast, sehr, sehr, sehr willkommen. Die helfen uns fast so viel wie dem S04 drei Punkte bei jedem Spiel. Wir danken euch dafür und ja, gerne auch Feedback an uns, knappencast@mail.de oder Instagram knappencast oder Vollmond gucken und knappencast rufen, dann kriegt ihr auch eine Antwort. Bis zum zweiten Teil. Glück auf.
Hört zu, wenn ihr Schalker seid.
Ja, schönen guten Abend, Schalke-Fans, sind da sicherlich alle hier.
Ich meine, das ist was Wunderschönes. Ich meine, wenn man die Fans noch hört, dann geht man noch mehr. Sagen wir, wenn man 100% geht, dann gibt man sagen wir 110%, weil wie die Fans sich anfeuern, dann gibt's einfach, da kannst du laufen, ich denke mal, da wirst du nicht kaputt. Da läufst, okay, du wirst kaputt, aber dann hast du anderen Gedanken, oh, die Fans feuern uns an und dann gibt's nur mehr Gas.
Knappencast, der Podcast vom geilsten Club der Welt.